12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Und damit herzlich willkommen zur 95. Folge des Countdown-Podcasts, die letzte Folge vor dem Hitzetod. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher aus dem recht warmen Berlin.
Ja, wir machen noch eine Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Mal sehen, wie lang sie wird, wissen wir tatsächlich selber noch nicht. Aber wir haben gedacht, dass das jetzt so viel passiert, da hauen wir nochmal eine raus, bevor auf jeden Fall ich in den Urlaub fahre. Ich denke, wir fangen gleich mit den News an. Gab es einige. Und die erste News ist, dass es dem Arecibo anscheinend auch ein bisschen zu heiß wurde. Und es hat einen tatsächlichen Sprung in der Schüssel.
Um einen Sprung in der Schüssel zu haben, muss die Schüssel irgendwie aus einem ziemlich harten Material bestehen, damit dann so ein Sprung entsteht. Die Schüssel besteht ja nur so aus so einer Gitterkonstruktion und insofern hat die keinen Sprung drin, aber auf jeden Fall eine ziemlich große Macke. Die Macke ist 30 Meter lang. Ja, nicht schön. Was ist passiert? Das Arecibo Teleskop besteht ja aus so einer Schüssel in einem, das ist so ein Trog, der entsteht, wenn Kalkgestein ausgewaschen wird, so ein Karst, wie heißt das?
Ein
Karstkrater,
Trog
oder frag mich nicht, wie heißt das gleich? Ach, verdammt.
Karst aus.
Es ist kein Krater direkt, sondern halt so eine Vertiefung, so eine Senke, die halt in Karstgebieten entsteht.
Senke, finden wir das auf die Schnelle?
Eine Karstsenke. Die sind ganz gut dafür geeignet, in Anbetracht dessen, dass wir bei uns auf der Erde recht wenig Meteoritenkrater haben, ist das immer auch so das Kraterförmigste im Allgemeinen, wenn man nicht irgendwelche Vulkankrater nimmt, so irgendwelche Mare in der Eifel oder so.
Also wir haben ein 30 Meter Loch in dieser
ja.
Gitterschüssel, weil eines der Seile durchgerissen ist und einmal durchgeschlagen hat.
Genau, das Teleskop besteht halt aus der Schüssel in der Karstsenke, wie wir jetzt wissen, und darüber hängt so ein Empfänger. Das Ganze funktioniert wirklich genauso wie eine Satellitenschüssel, wo ja auch so ein Empfänger davor montiert ist, der an ein Stück Stahl einfach hängt. Das geht bei Arecibo nicht ganz so leicht. Da müssen halt ringsrum riesengroße Stahlträger, auf denen dann ziemlich dicke Stahlseile montiert sind, die dann den Empfänger über der Schüssel halten. Und eins dieser Seile, mal eben so 8 cm dick, ist halt gerissen. Und das Ding ist ziemlich schwer und dürfte da auch mit einiger Wucht unten angekommen sein. Wenn es ist auch einfach, weil es gespannt war. Und wenn es gespannt ist und reißt, dann kennen wir es alle, das knallt dann ziemlich los. Hat unten entsprechende Kerbe in die Schüssel reingeschmissen und ist jetzt halt auf 30 Meter Länge ein Loch drin. Das muss repariert werden. Dabei wurde auch der Empfänger ein kleines bisschen beschädigt. Es wurden irgendwie so zwei Paneele abgehauen. Und dabei war der Empfänger selber noch beschädigt. Also da mussten noch Reparaturen durchgeführt werden. Wie schon in den letzten 3 Jahren, nämlich Arecibo wurde ja 2017 bei dem Hurricane Maria, glaube ich, beschädigt. Und seitdem noch sind die Reparaturen noch nicht wieder vollständig abgeschlossen.
Mhm. Also das war auch bisher noch gar nicht wieder in Betrieb genommen worden.
Doch, schon, aber halt nicht komplett.
Okay,
also mit einige Leistung. Instrumente halt, ja, okay. Einige Instrumente waren noch nicht ganz fertig, ich weiß gar nicht welche.
Und ich habe mal eine technische Frage. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum das überhaupt nur so ein Gitternetz unten ist und nicht wie bei den handelsüblichen Satzschüsseln so eine durchgehende Schale. Ist das, weil die Wellenlängen so groß sind, dass
genau.
man kein durchgehendes Netz, keine durchgehende Schale braucht?
Ja, genau. Wirklich genau das. Also wenn das Gitter klein genug ist, dann kommen die Radiowellen einfach nicht durch.
Und werden reflektiert.
Ja. Und ich glaube, das wurde auch irgendwann mal ersetzt durch halt ein etwas feinmaschigeres und etwas präziseres, um halt auch kürzere Wellenlängen beobachten zu können und mit Radar benutzen zu können. Also Arecibo ist schon, gerade als Radar ist das ein echt faszinierendes Ding. Ich meine, mit Arecibo wurden Karten von der Venus gemacht, Radarkarten.
Oder von Titanmonden.
Genau, also Titan, nicht wirklich eine Karte gemacht davon, aber man hat zumindest geschaut, ob je nachdem, in welcher Stellung der Mond Titan gerade ist, was man an Radarreflexion zurückbekommt, was halt ein Wahnsinn ist über 10 astronomische Einheiten. Ich meine, Radar ist echt eine böse Technologie, was das angeht. Radar, du beleuchtest ja das Objekt irgendwo da hinten. Und die Leuchtstärke sozusagen von deinem Radar geht auch mit Licht, mit LIDAR, funktioniert genauso, ist auch von der Physik her, was das angeht, gleich. Du beleuchtest das Objekt und die Leuchtstärke von dir aus gesehen nimmt halt mit dem Quadrat des Abstandes ab.
No? Also
weil
logarithmisch. Halt
Schwäche.
Oder ist das
nö, mit dem Quadrat des Abstandes, weil es entsteht so, es verteilt sich halt. Also stell dir vor, du hast auf 100 Meter Entfernung einen Kreis, so einen Leuchtkreis, der, was weiß ich, 5 Zentimeter groß ist. Dann hast du auf 200 Meter Entfernung 10 Zentimeter Größe, auf 300 Meter 15 Zentimeter Größe und so weiter.
No? Also du hast, also wenn es doppelt so weit weg ist, nimmt quasi die Stärke nicht doppelt so stark ab, sondern im Quadrat ab.
Genau.
Weil es halt das wäre die Wurzel dann.
Weil es sich halt einfach auf eine größere Fläche verteilt. Also mit dem auf eine Fläche mit dem doppelten Durchmesser verteilt. Und das ist dann halt ein Viertel der Leuchtstärke nur noch. So. Wie funktioniert aber Radar? Radar funktioniert so, dass es halt dann das beleuchtet wird und dann das Licht auch wieder zurückkommen muss. Und für den Rückweg gilt wieder das Gleiche.
Also heißt dann hoch 2 hoch 2.
Genau, hoch 4 dann. Also, ne?
Ach, ist das hoch 4? Okay.
Das ist dann hoch 4, ja. Und das ist richtig, richtig böse. Also wenn du irgendwo eine hoch 4 hast, ansonsten nur noch bei der Strahlungsstärke in Abhängigkeit von der Temperatur. Also wie viel Energie sendet ein Körper aus, wenn er eine bestimmte Temperatur hat.
Na okay, da hast du auch dann hoch 4. Also wenn es doppelt so heiß ist, sendet es 4-mal die Strahlung aus.
Ich glaube, Stefan Boltzmann-Gesetz.
Oder also quasi zur vierten Potenz, nicht viermal.
Genau. Und also hat man in der Physik echt selten, dass ein Prozess so dermaßen stark hochgeht, wie halt so ein Radar.
Das bedeutet halt, du brauchst halt einen sehr empfindlichen, also sehr leistungsstärken Radarsender und einen sehr empfindlichen Radarempfänger.
Genau. Und eine Antenne, die Sendestärke möglichst gut bündeln kann. Und man hat total alles drei. man hat 1 Megawatt Sendeleistung ungefähr. Und also natürlich nicht jetzt durchgehend.
Ist das dann so stark, dass dann schon die Vögel aus der Luft fallen?
Nee, da ich das nur sehr kurz ist.
Okay. Also selbst wenn jemand gerade zufällig durchfliegt, wird es
und du darfst nicht vergessen, die Antenne ist 300 Meter groß. Soll heißen, das Megawatt wird ganz gut verteilt.
Okay, und der Fokuspunkt liegt logischerweise außerhalb.
Im Unendlichen, genau. Und müssen wir mal kurz ausrechnen.
Die Frage ist, könnte man die Vögel vom Himmel holen, wenn man den Fokuspunkt anders einstellt?
Ja, dann auf jeden Fall, also wenn man das unbedingt machen wollte.
Falls man sich mal einen Vogel schießen will zum Mittag.
Bei den Solarkraftwerken, die so einen Turm in der Mitte haben, wo dann...
Okay, ja, da passiert das tatsächlich.
Genau, da passiert das wirklich. Also da hat man solche Streamer und jeder dieser Streamer ist einfach bloß versenkte Federn. Und der Vogel fällt dann halt runter.
Ja.
Das ist nicht schön.
Die Frage, ob so eine Windkraftanlage mehr Vögel tötet als so ein Solarturm.
Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. In Anbetracht dessen, dass Photovoltaik einfach effizienter ist heutzutage.
Passiert denn bei so Solarturmen? Ist das dann irgendwas Kohle? Mit
Moment. Ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt. Ich glaube, die können prinzipiell etwas effizienter werden. Weil etwas erhitzt wird und man erzeugt damit dann Dampf. Und mit dem Dampf betreibt man eine Turbine und da kann man dann auch Effizienzen von so 30-40% erreichen.
Also im Vergleich
zu. Die Frage ist, wie effizient ist der Empfänger und so weiter.
Okay.
Also wie effizient ist der ganze Rest vom System? Da gibt es schon nochmal ordentliche Verluste.
Aber gibt es diese Solaranlagen, also diese Solarturmanlagen schon?
Ja. Gibt es in Spanien, gibt es auch in Marokko.
Also da muss sehr viel Wasser.
Gibt es auch in den USA, irgendwo in Kalifornien oder so.
Aber typischerweise braucht man dafür nicht dann auch viel Wasser, wenn man da eine Dampfturbine erhitzen will?
Ja, braucht man irgendwas um die, ich glaube, 3 Liter pro Kilowattstunde oder so.
Frage mich, warum sie das ausgerechnet dann in Marokko und Spanien bauen?
Weil die Bevölkerung nichts dagegen unternehmen kann.
Okay.
Also Proteste hat es gegeben, so ist
es. Okay. Na gut. Das ist immer ein Argument. Gut, aber dann Arecibo ist jetzt erstmal wieder für eine Zeit wahrscheinlich komplett vom Netz. Also wahrscheinlich ohne die eine intakte Empfängerschüssel können sie da nicht viel messen.
Naja, ganz so groß ist der Schaden nicht. Du darfst nicht vergessen, das Ding ist 300 Meter groß und der Schaden ist ein 30 Meter Loch. Allerdings kann es natürlich sein, dass jetzt die Schüssel über eine ganze Ecke verzogen ist und das muss dann alles wieder repariert werden. Und
die haben doch schon so Funding-Probleme, oder? Dass sie nicht so viel Geld bekommen, wie sie wollen, wie alle halt in der USA gerade.
Genau. Und man darf nicht vergessen, die ganze Schüssel muss irgendwie auf 1 Millimeter korrekt sein. Ne? Und wenn da mal eben so ein Kabel ein Loch von 30 Meter Größe reingehauen hat, dann könnte das mit dem Millimeter ein bisschen knapp werden.
Das ist schwierig.
Ja.
Jetzt hast du hier noch einen Link reingepostet vom dem 300 Fuß Green Bank Observatory.
Dem Vorläufer vom Green Bank.
Dem Vorläufer. War wahrscheinlich trotzdem noch das Green Bank Observatory. Halt nur das.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Green Bank wurde danach gebaut.
Ah, okay. Auf jeden Fall ein 300 Fuß Teleskop, was ähnliche Probleme hatte und wesentlich schlimmer dann zerstört wurde.
Genau, da ist einfach ein strukturelles Teil irgendwie gebrochen und das war eine freischwenkbare Schüssel, 300 Fuß, also ungefähr 100 Meter groß, ähnlich groß wie das große Radioteleskop auf dem Effelsberg in der Eifel in Deutschland.
Ja.
Und das ist dann halt mal eben so blub zusammengesackt wie ein Zeppelin, dem die Luft ausgegangen ist oder so.
Also hat quasi das eine entscheidende strukturelle Teil versagt und die ganze Schüssel ist halt runtergekracht.
Genau, sehr beeindruckende Bilder.
Haben wir verlinkt, ist ganz lustig, es gibt auch den offiziellen Bericht, auf dem noch draufsteht, bitte nicht aus diesem Raum entfernen, kann man sich von der Webseite runterladen, als eingescannte Version. Die Fotos sind leider sehr klein und sehr schlecht und es gibt natürlich auch keine Aufnahmen von dem Zusammenbruch hier. Am 16. November 1988.
Ja, das war...
Klick on the photo for a larger image.
Ach, da war ich 5 Jahre alt.
Wie alt warst du da?
5 Jahre, ja.
Ich war da -5 Jahre alt. Ja, spannend. Habe ich noch nie davon gehört, dass hier das 300-Fuß-Teleskop zusammengekracht ist, einfach so.
Ja, ich hatte mich daran erinnert, dass ich das mal gewusst habe.
Ah, genau. Und genau, hier steht, the loss of the 300-Foot-Telescope resulted in the Green Bank Telescope Project. Also es war damals noch das Green Bank Observatory, aber man musste ein neues Teleskop bauen. Oder nicht Teleskop, Radioteleskop.
Genau. Und Green Bank war übrigens auch beteiligt daran, die Aufnahmen von, die Radaraufnahmen von Titan zu machen. Mhm. Übrigens, die Ergebnisse, die man damals gemacht hat beim Titan, haben sich als falsch herausgestellt.
Was haben sie denn da für Ergebnisse gemacht?
Also man hat halt Radaruntersuchungen gemacht und geschaut, wie viel davon, ich glaube, polarisiert zurückkommen. Also wie viel davon sind direkte Reflexionen, so Spiegelungen, und wie viel davon ist einfach nur diffus. Mhm. Und man hat halt einen gewissen Anteil von so Spiegelungen gefunden und ging davon aus, das muss ein flüssiger Ozean gewesen sein. Nun war natürlich tatsächlich dann eine Raumsonde kurz danach da, das war ja zur Vorbereitung auch gedacht, diese Untersuchung, und hat festgestellt, nee, da ist, also es gibt Seen, also es hat zufällig gestimmt, aber an der Stelle halt nicht. Und man hat dann geschaut und sind wahrscheinlich ehemalige Seen gewesen, wo die Sedimente sich einfach so schön hingesetzt haben, dass sie jetzt die Radarwellen gut reflektieren können.
Mhm. Ah, ich schaue mir gerade Fotos vom Green Bank Observatory an. Das sieht natürlich auch sehr beeindruckend aus. Es gibt so ein Foto, das ist ja natürlich alles so ein bisschen im Wald, sieht ein bisschen aus wie auf Endor. Und das ist natürlich auch sehr beeindruckend, so ein freistehendes Riesenteleskop.
Ja, ich glaube, in der Nähe muss dann auch ich weiß gar nicht, ob man da eine Mikrowelle betreiben darf oder ob die
speziell abgeschirmt werden müssen. Ach, ist das diese National Radio Silent Zone?
Ja, ich glaube.
Mhm. Ja, ja, da gibt es, glaube ich, so Richtlinien, was du da in dem Bereich machen darfst und nicht. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass man da irgendwie auch kein Handy oder so betreiben darf, aber ich glaube, du hast da irgendwelche Richtlinien, die du einhalten musst. Ja. Genau, kann man sich ja auch mal durchlesen. Ja, Greenberg National Observatory, auch sehr schöne Sache. Gehen wir doch so, mal weiter, weg genau. Von den Radioteleskopen hin zu unseren kleinen Raketen. Fangen wir mal mit der kleinsten an, die wir heute im Portfolio haben, nämlich der Elektron-Rakete.
Die hat sie ist sehr, doch richtig groß geworden, ne?
Genau, die hat sich sehr gut erholt von ihrem Fehlstart neulich. Und ja, sie haben doch mal ein bisschen Leistung im Triebwerk gefunden.
Ja, genau genommen im Akku. Die Akkutechnik ist einfach ein Stückchen besser geworden seit 2016 und man hat jetzt einfach mehr Leistung da in den Triebwerken. Ich weiß nicht, ob die neue Variante dann auch ein kleines bisschen gestretched wird. Das ist wirklich die neue Variante, die dann auch mit Fallschirm fliegen soll, also mit dem, wo die erste Stufe mit Fallschirm zumindest erstmal ins Meer rein landen soll. Und die kann jetzt statt 225 Kilogramm 300 Kilogramm Nutzlast in den niedrigen Erdorbit bringen. Bei höheren, spezielleren Orbits wird es dann natürlich wieder etwas weniger, aber so, das ist halt so das Minimum. Und ja, schöne Sache. Es gibt jetzt auch ein paar Details, wie dann die ersten Flüge mit Wiederverwertung aussehen sollen. Da geht es erstmal noch nicht darum, dass die Raketenstufe mit einem Helikopter eingesammelt werden soll, sondern die soll erstmal nur irgendwie im Wasser landen und wird dann rausgefischt. Und dann guckt man sich an, wie es aussieht und was man vielleicht noch machen muss, was ist irgendwie angesenkt und was nicht. Also da geht es mehr so um Wärmeschäden oder Hitzeschäden.
Das haben sie ja bei der Falcon auch gemacht, dass sie sie erstmal nur auf dem Wasser aufsetzen lassen haben, ohne irgendwelche Wiederverwendungsansprüche zu setzen.
Genau, wobei da die Bergung nicht funktioniert hatte.
Ach, es ist untergegangen oder was?
Ja, sind alle untergegangen am Anfang. Da ging es tatsächlich mehr darum, die Steuerung allgemein hinzukriegen, dass man erstmal die Rakete wenigstens so grob auf die Wasseroberfläche bekommt und nicht, also mit so Geschwindigkeit Null dann reinfallen lässt.
Also bevor man riskiert, dass sie ein Loch in die Barke schlägt,
testet man es auch lieber über Wasser. Ja, mehr als nötig.
Ja, ja. Ja, sie muss ja nicht komplett einmal durchschlagen. Schöner, glatter Durchschuss.
Genau. Ich meine, einmal hat sie ja doch ein sehr ordentliches Loch im Deck hinterlassen.
Ja, aber ich glaube, also so richtig vom Sinken bedroht waren die Barken noch nie, oder? Die sind schon ziemlich robust gebaut.
Die waren ziemlich robust, aber es waren ganz schön mitgenommen einige Male. Einer der größten Schäden war, glaube ich, sogar, als sie einfach bloß im Sturm gelandet sind. Und hoher Wellengang und so war nicht toll.
Aha. Ja, naja. Ich hatte mir die Presseerklärung von Rocket Labs auch nochmal durchgelesen zu ihrer neuen Leistung. Wo sie dann auch meinten, das war mir gar nicht so bewusst, vielleicht hatten wir da schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt ja auch einen eigenen Satellitenbus anbieten, Photon.
Genau, ja.
Und da kann man jetzt, wenn man das bucht, glaube ich, 180 Kilogramm reine Sensornutzlast mitnehmen in Low Earth Orbit.
Genau, was ja so ein Zweck der Sache ist. Und vor allen Dingen kann man damit dann auch weiterfliegen.
Genau, interplanetare Mission hatten sie auch
angekündigt. Und Peter Beck will ja unbedingt eine Mission zur Venus bringen.
Ist er da so ein alter Romantiker, oder?
Ja, das ist das, was er machen will. Er hat gesagt, Venus, ich mag Venus, ich will, dass da mal eine Mission mit unserer Rakete hinfliegt.
Alle Raketenmillionäre zum Mars wollen. Das wird ja dann auch irgendwann langweilig.
Ja.
Aber er will sich nicht selber hinschicken, er will nur eine Mission hinschicken, oder?
Ja, weil also die on Venus oder die trying, ich glaube, das ist eher gesichert als ich glaube, die Überlebenschancen sind da allgemein nicht allzu toll.
Du, wenn ich mir die alten sowjetischen Sci-Fi-Filme anschaue, dann wirkt die Venus doch ganz bewohnbar.
Ja, bei Perry Rhodan war sie ja am Anfang irgendwie in der Dschungelwelt.
Ja, das ist bei so diesen ganzen 60er, 70er, 80er Sci-Fi-Filmen, ich glaube 80er dann nicht mehr, aber so 60er Jahre, da landen die auf der Venus und dann gibt es riesen Pflanzen und Urwälder, alles ist halt so ein bisschen dampfig. Sieht ganz schön aus dort.
Jo, okay.
Kommen wir
zu den anderen Leuten mit vielen Triebwerken.
Genau, kommen wir zu der Firma mit dem großen X. SpaceX, da gibt es mehrere Sachen zu berichten. Das eine ist das Raumschiff Endeavour oder Crew Dragon Demo Mission 2 ist erfolgreich auf der Erde gelandet. Und die Astronauten wurden auch erfolgreich aus dem Raumschiff geborgen. Aber es verlief nicht alles so reibungslos, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hätte.
Also,
ich meine halt jetzt mit diesem
Astronauten. Die Astronauten meinten, es ist erstaunlich reibungslos alles in allem verlaufen. Bis auf halt, dass sie eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Kapsel warten mussten, bis draußen die Werte für Stickstoff, für Stickoxid und die Stickstofftetroxid auf sehr, sehr niedrige Werte gesunken sind, die unterhalb der Grenzwerte waren, die man gesetzt hatte. Das waren jetzt keine Grenzwerte, die jetzt über Gesundheit, Leben und Tod oder sonst irgendwas entschieden hätten, sondern wirklich einfach nur so die ganz tiefen Grenzwerte, die man gerne einhalten wollte. Und man hat jederzeit gesagt, wenn ihr raus wollt, holen wir euch raus, kein Problem. Und die haben immer nur gesagt, nö, kein Problem, lasst euch Zeit, wir halten das hier schon aus. Und wie sich dann hinterher herausstellte, sie haben während der Zeit Scherzanrufe mit Satellitentelefon gemacht.
Weiß man auch bei wem? Bei ihren Familien oder?
Weiß ich nicht. Sie meinen irgendwie alle, denen ihnen eingefallen ist.
Ist schon sehr cool. Ja, sie haben aber noch keine orangenen Wolken in der Kabine gesehen wie Apollo 17.
Genau, nee, das war nicht Apollo 17, das war das Apollo. Ach, das
verwechsel ich
das
immer.
War das, genau, das war das Apollo-Soyuz-Testprogramm. Der letzte Flug einer Apollo-Kapsel. Eines Apollo-Kommandomoduls, so rum.
Wo dann der giftige Treibstoff auf einmal in der Kapsel drin war. Die sind ja dann in ihren Raumanzügen. Aber schön war es trotzdem nicht. Oder sind die dann nicht mehr in ihren Raumanzügen gewesen?
Ich weiß nicht, es kann sein, dass die nicht geschlossen hatten oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Aber irgendwie, die hatten schon ernsthafte gesundheitliche Probleme davon gehabt. Mhm. Weil da irgendwo ein Ventil aufgegangen, also gleichzeitig halt zwei Ventile aufgegangen sind, die nicht hätten aufgehen sollen.
Ja, ich hatte da auf Twitter auch gesehen, dass Leute meinten, naja, das wäre jetzt schon mal vielleicht an der Zeit, über nicht giftige Treibstoffe in solchen Kapseln nachzudenken. Und da meinten auch Leute irgendwie, denen ich folge aus der Space Industry, wo sie meinen, ja, am Anfang von jedem Projekt steht das irgendwie auf der Wunschliste. Und wenn dann die ersten Budgetkürzungen oder so anstehen oder wenn es Geld knapp wird, ist das halt immer das Erste, was rausfliegt, weil bisher ist ja noch nichts wirklich Tragisches passiert. Und dann ist auch der Incentive nicht so hoch, da nicht giftige Treibstoffe einzubauen. Wir hatten das ja auch diskutiert. Es gibt ja diesen einen nicht giftigen Treibstoff jetzt, diesen, wie hieß er noch?
Es gab zwei, HAN mir fällt immer bloß einer von beiden ein.
Wir hatten noch in einer der letzten Folgen so einen Green Hydrogen Ersatz.
Ja, das eine ist HAN. Das hatten sie und das war aber nicht das, was die benutzt hatten. ADN war das, was die hatten. Und da gibt es ja noch andere Abkürzungen, die dann irgendwie die genaue Mischung zusammen mit Methanol und Glycerin oder so. Nee, Wasser und Methanol hatten die es, glaube ich, genommen. Ja, also es gibt da verschiedene Mischungen, die heißen dann nochmal alle anders, habe ich jetzt alles nicht im Kopf. Ja.
Aber wieso verwendet man das nicht einfach, also wieso verwendet man immer noch giftige Treibstoffe dort? Einfach weil es geht oder weil man das andere erst testen müsste oder was ist da die Idee dahinter?
Weil man damit ziemlich viel Erfahrung hat, gerade was die Navigationstriebwerke angeht. Außerdem kommt bei SpaceX ja noch dazu, die Fluchttriebwerke werden auch damit angetrieben.
Mhm.
Und die müssen sehr schnell zünden.
Ah, okay, die Reaktionszeit ist da dann bei den grünen Alternativen zu niedrig.
Nicht unbedingt gegeben, aber mindestens möchte man da ein paar Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung auf dem Buckel haben, wenn man da irgendwie Menschenleben davon abhängig machen will.
Mhm. Okay, ja, das erscheint mir doch auch sinnvoll. Genau, aber sie sind gut zurückgekommen und ich habe auch gesehen, so langsam wendet sich der Fokus auch zu der ersten tatsächlichen Mission. Das war jetzt der Demo, genau. Mission 2 und jetzt wird Crew Dragon Mission 1 fliegen. Weißt du, wenn der
Start? Im Oktober,
genau.
Oktober findet der Start. 24. Oktober.
Dann auch mit 4 Leuten.
Ja. Vielleicht wird es auch verschoben. Politische Situation und so. Ich glaube, angesetzt ist es deswegen, weil es dann halt kurz vor der Wahl ist.
Es sieht ja gerade nicht so gut aus mit der Wahl.
Nein. Also, mein Gott.
Ja, nee, lass uns ja nicht drüber reden, das macht jetzt so eine traurige Gedanken. Genau, also Crew Dragon Mission 1 ist auf jeden Fall in den Startlöchern. Ich habe auch gesehen, die twittern auch schon fleißig, die Social-Media-Kampagne läuft auch schon an. Wenn man sich dafür interessiert, kann man da am Ball bleiben. Was SpaceX jetzt auch noch gemacht hat, du hattest hier nochmal was zu Starlink und Shade aufgeschrieben. Hatten wir das nicht letzte Folge
gedacht, schon? Ich hatte gedacht, da kommt endlich mal noch ein bisschen mehr. Die Visosats sind ja jetzt im Orbit.
Genau, das haben wir ja letzte Folge berichtet.
Genau, der erste Visorsat ist auch im endgültigen Orbit angekommen.
Mhm.
Und ich habe noch keine erfolgreiche Beobachtung davon gesehen. Ich habe nur einen gesehen, der gesagt hat, also da, wo er hätte sein sollen, habe ich ihn nicht gesehen mit dem Fernglas.
Aber ist das nicht das, was man haben will, dass man sie eben nicht mehr sieht? Genau.
Im Prinzip ist es das, was man haben will, aber es ist ja keine gesicherte Beobachtung. Eine Nichtbeobachtung ist keine Beobachtung.
Das stimmt.
Und ich warte noch so ein bisschen darauf, dass jemand sagt, okay, gut, ich habe ihn beobachtet, er hat folgende Helligkeit. Und ja.
Also man weiß aktuell nicht, ob sie einfach nicht da sind oder ob sie so dunkel sind, dass man sie nicht mehr beobachten kann.
Wahrscheinlich hat es, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat es schon jemand gemacht und ich habe einfach bloß noch nicht
dran gefunden. Kann man nicht sowas auch mit Radar messen?
Nö, man muss einfach bloß wissen, wo der Satellit ist und dann mal nachgucken mit dem Teleskop zum passenden Zeitpunkt. Das ist alles.
Okay. Gut, also nichts Genaues weiß man da nicht. Aber was jetzt auch noch sehr groß war für SpaceX, war, dass die Air Force war es. Auf jeden Fall das US-Militär wieder neue Verträge für Raketenstarts von ihren kleinen gemeinen Spionagesatelliten ausgegeben hat. Ich glaube nicht nur Spionage, sondern auch Kommunikation und solchen Schmarrn.
Auch nicht klein, sondern eher groß.
Groß und schwerfällig, deswegen holt man da auch immer die großen Raketen für raus. Und das erste Mal mit dabei ist SpaceX mit 40% der Launch-Verträge, die sie bekommen haben. Die anderen 60% gingen an die United Launch Alliance.
Ich glaube, davor hatten sie immer bloß einzelne gehabt, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, einzelne NRO-Missionen wurden schon geflogen von SpaceX, aber halt nicht, dass sie halt bei diesen großen Vergaberunden bedacht werden. Das war ja 2018 die Geschichte, dass sie da übergangen wurden. Da hatte SpaceX auch das US-Militär dahingehend auch verklagt. Da kamen jetzt auch Dokumente raus, die ganz spannend waren, weil da zum Beispiel drin stand, dass die Air Force SpaceX nicht den Vertrag gegeben hat, weil sie nicht geglaubt haben, dass SpaceX die Big Falcon Rocket genannte Rakete, heute nennen wir sie Starship, in 5 Jahren entwickeln könnte, was sich ja mittlerweile doch ganz gut aussieht. Und die Air Force hatte da als Zeitvorgabe, wir reden da später nochmal drüber, als Zeitvorgabe sich am Space Shuttle orientiert. Und wer unseren Space Shuttle Dreiteiler gehört hat, den du mit Lutz aufgenommen hast, kann sich vorstellen, dass das Space Shuttle vielleicht nicht die beste Vorgabe für effiziente Raketenentwicklung ist. Dahingehend war SpaceX auch sehr entrüstet, dass man da mit dem Space Shuttle verglichen wird.
Jo. Wer nicht bedacht wurde, war unter anderem Blue Origin und Lockheed Martin. Mhm. Die, ja, einfach, ja, die New Glenn-Rakete ist halt einfach noch nicht da. Und mit einer nicht vorhandenen Rakete lassen sich Satelliten sehr schlecht starten. Und die Omega-Rakete, wurde ja von Anfang an nur für sowas vorgesehen. Und so große Chancen hatte ich denen gar nicht gegeben, von Anfang an nicht, weil, ist halt technisch jetzt nicht sehr revolutionär und der eine Test ist ja auch nicht gut verlaufen. Da hat sich ja mal eben so die Raketendüse hinten verabschiedet. Mhm. Was jetzt nicht so toll war, auch wenn man gesagt hat, ja, hier war doch alles erfolgreich, was habt ihr noch? Das war ja doch eine ziemlich peinliche Nummer, was die da abgezogen hatten. Das war das mit den Militärkontrakten.
Aber ganz kurz, zumindest SpaceX, Lockheed Martin sei nicht bedacht worden, die jetzt quasi mit ihrer Kooperation mit Blue Origin, weil die ULA ist ja auch ein Joint Venture.
Moment. Die ULA ist, Moment, habe ich Lockheed Martin?
Die ULA ist
ein Northrop Grumman, Martin, sorry.
Northrop Grumman.
Alles immer so irgendwie so zwei Unternehmen, die früher mal nicht zusammengehörten und mach mich nicht. Northrop Grumman Innovation Systems, so. Was halt früher mal Orbital ATK und davor Orbital Sciences war. Mhm. Die Typen hatten ja die Omega vorgeschlagen.
Genau. Und die New Glenn ist von Blue Origin und beide wurden jetzt bei diesen Verträgen übergangen.
Genau, und die ULA hat halt Verträge gekriegt für die Atlas V, die jetzt noch ein paar Mal fliegen wird mit RD-180-Triebwerken, wo jeder hinguckt und sagt, ey Leute, ihr wolltet eigentlich von diesen russischen Triebwerken wegkommen.
Ja, das ist auch Teil der diese Gerichtsverhandlung oder dieser Klage, genau, die SpaceX gegen das US-Militär führt, dass sie halt sagen, naja, also ihr schießt denen da so viel Geld in den Arsch und die sind noch nicht mal von ihren russischen Triebwerken weggekommen und uns gebt ihr wesentlich weniger Geld und wir machen das alles in-house.
Ja, genau. Aber die sind ja schon dabei, auf die Vulkan umzustellen. Der GEM 63 XL Seitenbooster für die Vulkan-Rakete wurde jetzt gerade getestet und der soll dann auch tatsächlich mit der Atlas V zum ersten Mal fliegen. Mhm. Also das wird mit der Atlas V getestet schon mal, damit man schon Flugerfahrung hat, bevor man das Ganze an der Vulkan montiert und damit fliegt. Einfach um Risiken zu reduzieren. Bleibt noch zu sagen, was einige Leute gestört hat, ist, dass der erste Auftrag, der an SpaceX gegangen ist, war ein Auftrag über, ich glaube, 316 Millionen US-Dollar für Start wahrscheinlich von einer Falcon Heavy-Rakete. Das klingt viel, ist auch viel, aber man darf nicht vergessen, dass SpaceX für diesen Start extra eine längere Nutzlastverkleidung entwickeln musste und einen Turm bauen musste, in dem die Rakete mit dem Satelliten vertikal aufgestellt und integriert werden kann. Also da sind noch erhebliche Investitionen mit beteiligt gewesen, die dann halt auch irgendwie bezahlt werden müssten.
Also machen Sie bei der Falcon Heavy jetzt keine horizontale Integration mehr?
Die wird halt hingebracht mit dem üblichen, Transporter Erector, an der Startrampe aufgestellt. Und auf der Startrampe ist dann halt noch so ein Turm, der dann rechts und links die Rakete halt versiegelt, sodass dann halt das Militär da oben die Nutzlast integrieren kann Und die SpaceX-Mitarbeiter, die da keine Security-Clearance haben, darf nicht.
Ach, ist das dann keine Frage von der Technik, sondern eine Frage von der Security?
Security ist da auf jeden Fall dabei. Und Technik, naja, die wollten das halt noch nie so haben. Also die haben immer gesagt, hör, nee, wir wollen das alles schön senkrecht integrieren und hier gar nicht erst umstellen müssen.
Also SpaceX stellt einfach die Rakete hin und die Air Force setzt den Satelliten oben drauf.
Genau, so ungefähr.
Mhm. Und das müssen sie auch erstmal das System bauen.
Ja, und ja, das kostet halt nochmal Geld, ne?
Mhm.
Gut. Ich glaube, damit haben wir das.
Damit haben wir SpaceX. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Astra-Rakete. Da hast du auch noch was zu erzählen.
Ja, Astra ist eine kleine Rakete, die in Alaska gerade getestet wird. Und die wollten eigentlich damit schon geflogen sein, aber es gab immer wieder Probleme mit Wetter, mit irgendwelchen technischen kleinen Schwierigkeiten. Und jetzt wurde das irgendwie auf Ende August verschoben. Ich hatte das Thema ursprünglich reingemacht, weil ich gedacht hatte, na hey, bis jetzt müssten die doch eigentlich schon geflogen sein. Aber nein, haben sie nicht. Kommt dann irgendwann Ende August. Also es gibt so jetzt die ersten Leute, die ersten Alternativen zu Rocket Lab, die anfangen, ihre kleinen Raketen zu testen. Dazu gehört auch Firefly, die jetzt auch so langsam, aber sicher sich in Richtung erster Testflug bewegen. Und Virgin Orbit hat das ja auch schon getan.
Mhm.
Hatten wir ja beim letzten Mal drüber geredet, dass da die Sauerstoffleitung geplatzt ist.
Genau, genau, und da ist die Rakete, genau, das ist ja Virgin Orbit, also das ist, wie heißt die Rakete nochmal?
Launcher One.
Genau, Launcher One. Eine Rakete, die auch noch nicht geflogen ist, obwohl wir gedacht hätten, dass sie schon längst geflogen sein sollte, ist die Ariane 5.
Die soll heute Abend fliegen.
Die heute Abend tatsächlich fliegt, okay, mal schauen, ob das auch tatsächlich passiert.
Gestern war irgendwie Wetter zu schlecht oder sowas.
Genau. Und hier haben wir wieder Northrop Grumman Innovation Systems, denn auf der Ariane 5 fliegt unter anderem das Mission Extension Vehicle Nummer 2.
Ja. Nummer 1 war ja schon erfolgreich, ist ja schon erfolgreich geflogen und hat an einen Satelliten angedockt, von hinten in unanständiger Art und Weise. Und kann seitdem die Steuerung bzw. den Antrieb übernehmen für diesen Satelliten. Und bei der Nummer 2 will man das genauso nochmal machen. Einfach um die Satelliten länger im Orbit behalten zu können. Was auch so lizenzrechtliche Gründe hat, die Satellitenbetreiber möchten gerne ihre Anrechte an den Frequenzen und ihre Slots im geostationären Orbit behalten, weil wenn die dort keinen Satelliten haben, dann kann jederzeit jemand hinfliegen und sagen, ja okay, hier weggegangen, Platz gefangen und so. Und ja, einfach das praktisch ihren Ort übernehmen. Weil es halt nicht benutzt haben.
Ach so ist das. Also selbst wenn man die Frequenz ersteigert hat, verfällt die, wenn man sie nicht nutzt.
Ja, ich hatte jetzt auch vor kurzem gesehen, einige der Satelliten von der neuen Starlink-Satelliten von SpaceX sind jetzt in tiefere Orbits runtergegangen nach dem Aussetzen. In die 340 Kilometer hohen Orbits, was wahrscheinlich genau den gleichen Grund hat. Die hatten ja eine Reihe von Frequenzen für sehr niedrige Erdorbits beantragt und dann müssen die halt auch besetzt werden, damit man diese Lizenz behalten kann. Und wahrscheinlich wird das gerade dort gemacht.
Also so wie Sony alle 5 Jahre einen Spider-Man-Film machen muss, muss man alle 5 Jahre einen Satelliten bauen und dorthin schicken. Damit man die Anrechte nicht verliert.
Das mit dem Spider-Man musst du mir erklären.
Naja, Sony hat ja irgendwann mal in grauer Vorzeit von Marvel die Rechte an Spider-Man gekauft. Mhm. Und da ist auch so, wenn man dann halt nicht alle paar Jahre einen Film macht und diese Rechte sozusagen nutzt, fallen die automatisch zurück an den eigentlichen Rechte, Owner, also an den eigentlichen Copyright-Owner.
Okay.
Und da Sony natürlich diese Rechte nicht verlieren will, haben sie halt, deswegen gibt es halt quasi die erste Spider-Man-Iteration von Sam Raimi, dann gibt es die zweite mit hier Andrew Garfield und dann kam ja das Marvel Cinematic Universe und dann haben sie ja so eine Kooperation eingegangen mit Marvel, weil Marvel will ja auch sehr gerne Spider-Man-Filme machen, weil Spider-Man ja sehr gerne bei den Avengers dabei sein sollte. Und deswegen gibt es diese komischen Joint Ventures zwischen Sony und Marvel, dass die quasi, also die Rechte an dem Charakter Spider-Man gehören Marvel, aber die Rechte an dem Film Spider-Man haben sie an Sony verkauft und Sony kooperiert jetzt wieder mit Marvel, damit der Film Spider-Man bei den Marvel-Filmen dabei sein kann, sind aber trotzdem Sony-Filme.
Ja, okay. Es ist, ihr seht, es ist kompliziert, nicht nur in der Raumfahrt.
Genau, aber so ist das, so kann man sich das vorstellen. Also, du hast ja diese Rechte gekauft an den Frequenzen, aber wenn du nicht einen Satelliten hast, der diese Frequenzen nutzt,
genau,
dann kann jeder andere hinkommen und sagen, ich nutze diese Frequenz und deswegen gehört die Frequenz jetzt mir.
Ja, so ungefähr. So, apropos Frequenzen und Satelliten hochbringen, es gibt 4 neue O3B-Satelliten. O3B, das steht für The Other 3 Billion, die anderen 3 Milliarden Leute, die noch kein Internet haben. Naja, ob die 3 Milliarden dann wirklich versorgt werden, ist eine zweite Frage. Aber jedenfalls sind sie da oder sollen hinkommen. Ein Vertrag über 480 Millionen Euro sind das, glaube ich. 120 Millionen Euro pro Satellit. Die Konstellation, die zurzeit aus 7 Satelliten besteht, erweitern soll und die Kapazität mal ebenso verdoppelt. Fand ich eine nette Sache, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben. Das sind Satelliten, die sind so im mittelhohen Orbit, also sind deutlich näher als der geostationäre Orbit. Von daher bringen die dann auch Latenzzeiten, die halbwegs ordentlich sind. Aber immer noch deutlich höher als im niedrigen Orbit. Also die sind so in dieser Lücke zwischen den beiden Strahlungsgürteln. Also über dem ersten und unter dem zweiten. Und operieren da und bringen halt Internet auch so einen halb hohen Orbit. Mit Antennen, die aber nachgeführt werden müssen. Das macht es dann etwas weniger praktisch als so einen geostationären Satelliten. Aber sie ziehen halt deutlich langsamer als zum Beispiel halt Starlink-Satelliten oder OneWeb-Satelliten, die man dann doch mit relativ hoher Geschwindigkeit verfolgen müsste. Weswegen man da ja auch, wenn es geht, Phased Array-Antennen nimmt. Während bei O3B hat man halt so große Satellitenschüssel mit Motor dran.
Okay, die man dann einfach tracken lässt, wenn ein Satellit vorbeikommt.
Genau.
Verstehe.
Genau, sowas Ähnliches gibt es ja auch bei den Molnia-Satelliten oder den Tundra-Satelliten. Also es gibt ja diese ganzen hohen Orbits, die man halt in nördlichen Gebieten gerne benutzt, weil die geostationären Satelliten dann sehr nah am Horizont sind.
Ja, das macht Sinn, ja. Genau, noch zum Thema geostationärer Orbit. Du hattest hier eine Studie verlinkt, die deutlich macht, dass deutlich mehr Satelliten über ihre eigentliche geplante Laufzeit hinaus betrieben werden.
Ja, das liegt unter anderem an den an diesen lizenzrechtlichen Dingen. Zurzeit hat man halt das Problem, dass der niedrige Erdorbit sehr viel relevanter geworden ist, als das früher der Fall war. Und man startet halt ungern neue geostationäre Satelliten. Von daher erweitert man lieber die Missionen der alten Satelliten, auch wenn die Leistung dann halt so ein bisschen dann doch zu wünschen übrig lässt.
Mhm.
Umso älter die Dinger sind.
Genau, es gibt hier auch eine schöne Grafik, die beginnt im Januar 2009, wo wir noch bei so 15% der Satelliten im geostationären Orbit, die über ihren End-of-Life hinausbetrieben werden. Und jetzt hier im Februar 2020 sind wir jetzt schon bei über 30% der Satelliten im geostationären Orbit, die schon eigentlich ihre Missionszeit erfüllt haben und trotzdem noch weiter betrieben werden. Finde ich schon ein sehr, also man sieht hier auch die Linie schnell zwischen Februar 2019 und Februar 2020 ganz schön in die Höhe. Davor dümpelt sie immer so zwischen 25 und 15% umher. Also man sieht hier auch schon deutlichen Zuwachs.
Da sieht man auch einfach, dass im letzten Jahr kaum noch geostationäre Satelliten gestartet wurden im Vergleich zu den Jahren davor.
Einfach weil, warum wird es denn
nicht so viele Aufträge reinkamen? Es kamen einfach nicht so viele Aufträge rein mehr. Mhm.
Und warum, also genau, das war ja schon, hatte ja, ich glaube 2018 schon, ich glaube irgendwann mal hier Grant Shotwell vorausgesagt, dass sie bei SpaceX schon mit einem Rückgang der Satellitenaufträge rechnen werden.
Ja, wie alle.
Genau.
Wie es alle gesagt
genau,
haben.
Genau, genau. Ich erinnere mich noch, dass sie das irgendwann mal im Interview gesagt hat. Also waren natürlich nicht die Einzigen, die das antizipiert haben. Ist das einfach so, sind das einfach so natürliche Sinuswellen in der Auftragslage?
Nee, das war wirklich dadurch, dass halt klar war, dass Starlink kommen wird, dass OneWeb kommen wird, war halt klar irgendwie die Nachfrage. Also du hast eine begrenzte Nachfrage nach Satelliten und die Satelliten im niedrigen Orbit haben halt so viel weniger Latenz, dass sie halt kategorisch überlegen sind auf eine gewisse Art und Weise. Sind nicht ganz so leicht zu empfangen, das ist das große Fragezeichen daran. Die UFO-Antenne von SpaceX, wie teuer die ist, das weiß man ja auch noch nicht.
Also die Bodenantenne
scheint ja dann. Es scheint ja zu funktionieren.
Zumindest. Ja.
Ich hatte jetzt so erste geleakte Resultate gesehen und die meinten so, naja, 15 bis 60 Megabit pro Sekunde kriegen sie und Latenzen um die 20 Millisekunden. Was erheblich schneller ist als das, was die Regulierungsbehörde behauptet hat, als sie gesagt haben, ja, nee, Satelliten haben ja immer mehr als 100 Millisekunden.
Gut, genau, also Satelliten leben länger und kommen wir mal zu den Satelliten, die sich gerade nicht im Erdorbit befinden. Wir haben da noch zwei sehr interessante Artikel zu den Marco CubeSats gefunden, die ja mit welcher Mission sind die mitgeflogen?
Mit Mars Insight.
Genau, mit Mars Insight mitgeschickt worden. Ich glaube, die ersten interplanetären CubeSats, die zum Mars fliegen auf jeden Fall.
Zumindest die ersten, die irgendwie frei fliegen konnten und direkt mit der Erde kommuniziert haben. Mhm. Ich glaube, Hayabusa hatte doch irgendwie so, waren das nur Lander oder hatten die, naja, die hatten ja mindestens auch so kleine Kameradrohnen und sowas gehabt. Also so CubeSat-ähnliches Zeug wurde ja schon früher mal ausgesetzt. Ich kann mich auch erinnern, dass Icaros, dieses Sonnensegel, Experiment von den Japanern, das damals mit Akatsuki mitgeflogen ist, also der Venussonde Akatsuki. Mhm. Die hatte so eine kleine, ich weiß nicht, 500 Gramm schwere Kamera, die sie aussetzen konnten, mit einem kleinen Sender dran, so dass man halt dass man da ein Selfie machen konnte. Mhm. Und sowas gab es halt schon, aber wirklich so freifliegend, selbst navigierend, mit einer Antenne, die vom Mars aus mit der Erde kommunizieren kann, das war schon ein Novum. Und zwei davon sind halt mitgeflogen mit Mars Insight damals. Ich bin nach wie vor schwer enttäuscht, dass das letzten Endes nur zwei sehr kleine Satelliten waren, obwohl auf der Rakete echt Platz gewesen wäre für zweimal eine Tonne und dann noch mehr. Aber naja, so ist es halt. Trotzdem hat das, es war schon ein Signal, dass man mit relativ kleinen CubeSats, also das sind 12 U CubeSats gewesen, Schuhkartongröße grob gesagt, wo man dann so einen Knopf drücken konnte und dann ging es blub und dann flatscht rechts und links das Solarsegel raus und oben die Antenne, beziehungsweise gar nicht mal die Antenne, sondern einfach nur der Reflektor von der Antenne. Und schon hast du einen ausgewachsenen Satelliten da stehen. Das ist schon ganz witzig. Aber es war halt so, dass der Startschuss dafür, dass man kleine interplanetare CubeSat-Missionen angefangen hat zu planen. Und in den Artikeln wird dann auch beschrieben, dass es jetzt eine ganze Reihe davon gibt. Die ESA plant, glaube ich, gerade 5 CubeSat-Missionen, zwei zum Mond, glaube ich, und 3 zu Asteroiden. Also, ja, und das halt alles für so zweistellige Millionenbeträge, was mal eine Maßnahme ist, die Kosten einzudämmen.
Genau, und hier die zwei Artikel, das sind, glaube ich, beides Interviews mit dem Chief Engineer von Marco vom JPL. auf jeden Fall hier den Space News Artikel, den ich verlinkt hatte. Du hattest hier noch einen von Ars Technica rausgesucht, der wahrscheinlich das gleiche Interview ist. Wahrscheinlich gab es da so ein Presseevent. Wobei
ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, aber zumindest noch ein bisschen.
Genau, also es sind halt im sehr, sehr kurzen Abstand hier. Das ist ja, okay, das ist auch schon vom 11. Juli. Zwei interessante Artikel drüber rausgekommen, die das nochmal alles so ein bisschen aufarbeiten. Einfach so ein nettes Postmortem, müssen wir jetzt nicht alles nacherzählen, kann man sich selber nachlesen, fand man einfach ganz schön.
Genau, und die Elektronrakete geht natürlich genau in die gleiche Richtung. Dass man das vor allen Dingen dann ganz individuell machen kann und nicht unbedingt als Mitfluggelegenheit mit irgendeinem anderen Satelliten oder sowas machen muss.
Genau, Bespoke Interplanetary Satellites.
Genau.
Gut, kommen wir zum Abschluss des News-Teils noch zu unserem kleinen Sorgenkind, dem Mars-Maulwurf. Da gibt es Neuigkeiten.
Wir waren bei Mars Insight gewesen, also gleich die Mission.
Ja.
Der Maulwurf war da ja auch bloß so Passagier. Man versucht ja nach wie vor, den weiter tiefer in den Marsboden zu kriegen. Und zumindest ist man jetzt wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Man hat ihn jetzt halt vergraben. Man hat zugesehen, dass ringsrum alle Lücken geschlossen sind, sodass einfach mehr Kontakt zwischen dem Penetrator von dem Maulwurf, also dem eigentlichen Maulwurf, und dem Boden ringsrum besteht. Und hofft jetzt auf die Art und Weise, demnächst etwas tiefer reinzukommen. Man will auch weiter mit der Schaufel von oben nachhelfen, zumindest noch ein paar Zentimeter, solange wie das halt geht. Das Ganze wird langsam schwierig, weil man nicht mehr von der Seite oder mit der Schaufel, also mit der Rückseite der Schaufel da drauf drücken kann, sondern man muss jetzt wirklich mit der vorderen Spitze der Schaufel von dieser Backerschaufel da oben drauf drücken, und das wird dann langsam als etwas schwieriger. Ja, gibt einen Blog-Eintrag, auch auf Deutsch, und den kann sich dann mal jeder durchlesen, was da gerade Stand der Dinge ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Hoffnung habe ich nicht mehr, dass der sich weiter eingräbt, aber die Missionskontrolle sieht das anders, auch völlig zu Recht. Wenn das Ding schon mal dasteht, dann sollte man das auch weiter ausprobieren.
Failure is not an option.
Naja, failure is always an option. das ist eigentlich so die wichtigere Lehre, die man immer haben sollte. Fehlschläge gibt's, das gehört dazu.
Ja, hier steht auch irgendwie, sie haben jetzt auch schon vielversprechende Messungen der thermischen Werte durchgeführt. Das ist ja das, die Idee hinter dem Maulwurf, dass man da so die Wärme, die aus dem Mars herauskommt, misst, um ein bisschen etwas über den Kern des Marses herauszufinden. Das endet damit eine gute Nachricht, die uns weiter optimistisch stimmt. Und solange das DLR die Hoffnung nicht verliert, sind wir auch noch optimistisch. Jedenfalls ich, wie optimistisch du bist, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das klappt, ob man wirklich die Schichten jetzt durchdrungen hat, die das Problem dargestellt haben oder nicht.
Gut, wir bleiben bei Mars, wechseln aber das Gefährt. Wir hatten in der letzten Folge schon über die durchaus zahlreichen Mars-Missionen gesprochen, die dieses Jahr gestartet wurden. Die Araber und Japaner haben es vorgemacht, die Amerikaner machen es nach.
Jetzt werden wir gleich die Chinesen bitte, nicht die Japaner.
Japaner? Ach stimmt, genau.
Die arabische Mission wurde in Amerika gebaut und wurde von Japan aus gestartet.
Genau, ich setze nochmal neu an. Genau, die Araber und Chinesen machen es vor, die Amerikaner machen es nach. Und jetzt ist auch endlich Mars Perseverance gestartet, Start am 30. Juli. Und ja, da wir ja schon die anderen Missionen besprochen haben, wollen wir auch diese nicht auslassen. Und Frank, du hast hier einiges vorbereitet, was Instrumente, Ausstattung, Hubraum, keine Ahnung, Windschnittigkeit angeht. Was kann man denn alles über Mars Perseverance sagen?
Ich habe vorhin schon gewitzelt, ich werde mir demnächst ein Auto kaufen, und mein Auto ist leichter, es hat mehr PS und es ist ein kleines bisschen größer.
Und wahrscheinlich auch günstiger.
Es ist erheblich günstiger, ja. Es ist erheblich günstiger, es sind keine 2,5 Milliarden US-Dollar, die ich da hinlegen muss. Zumindest wenn alles gut geht.
Ich würde mal vermuten, der hat auch in der Entwicklung weniger gekostet.
Ja, er wird rot sein, insofern ist schon die richtige Farbe für den Raumflug. Das wissen wir ja schon von dem Tesla.
Alle Autos, die bisher in den Weltraum gestartet sind, waren rot.
Genau. So, etwas ernsthafter. Mars Perseverance ist letzten Endes die sozusagen Curiosity 2.0. Der nächste Mars Rover dieser Bauform hat eine Reihe von neuen Instrumenten da, die jetzt direkt untersuchen können, also so vor Ort, in situ, wie der Wissenschaftler gerne sagt. Dafür fehlt das Chemielabor, das Curiosity dabei hatte. Also Curiosity hatte ja so ein eingebautes Chemielabor, wo man nasschemisch untersuchen konnte, was alles drin ist. Und wo man auch Proben aufheizen konnte und dann die entstehenden Dämpfe und was auch immer durch einen Massenspektrometer untersuchen konnte. Und das ist halt alles nicht dabei. Das wurde von Anfang an eingespart aus Kostengründen. Ursprünglich sollte Perseverance deshalb dann auch nur 1,5 Milliarden US-Dollar kosten. Diese Hürde hat man dann deutlich gerissen und ist wieder bei 2,5 Milliarden gelandet, genauso teuer wie Curiosity, was alles in allem sehr, sehr unverständlich ist, weil die Ingenieursleistung, also das ganz große Zeug, was so das Landeverfahren angeht, was die allgemeine Konstruktion davon angeht, also so dass das Ganze, was eigentlich schwierig ist, das hat man ja eigentlich schon hinter sich gehabt. Wie dem auch sei, die Mission hat eine Reihe von neuen Instrumenten damit, unter anderem eine neue Mastkamera, jetzt mit Zoom. Das ist so ähnlich wie bei irgendwelchen Handys oder so.
Ganz kurz, ich hatte ganz kurz Zoom nicht die technische Fähigkeit, sondern die Software im Kopf. Hatte mir überlegt, dass man sich ja mit Zoom jetzt auf den Mars schalten kann. Aber es geht hier um einen optischen Zoom, oder?
Ja, die Latenz wäre auch ein bisschen blöd.
Naja, also ich habe schon Videokonferenzen gesehen, da wäre die Latenz nicht groß aufgefallen.
Na gut. Wie gesagt, man kann jetzt, man hat jetzt halt eine Zoom-Kamera an der Mastcam dran und kann damit bessere Bilder machen. Auch ein paar mehr Pixel, also ist jetzt wirklich wie so irgendwie Mediamarkt-Angebot. Mehr Pixel, mehr Zoom, alles besser. Neu ist auch die sogenannte Supercam. Das ist der Nachfolger der Chemcam, wie auch immer, der Chemiekamera. Die war verbunden und ist auch diesmal wieder verbunden mit einem Infrarotlaser, der sehr leistungsstark ist und einfach ein Stückchen Gestein oder Staub aufheizen kann und verdampfen kann. Wurde übrigens auch benutzt, um Staub von, also sozusagen als Staubtuch, um irgendwie Staub von der Oberfläche von Stein wegzublasen.
Also der Rover hat sich damit nicht selbst gereinigt, sondern
sondern einfach bloß so die Steinoberflächen, um direkt an die Steinoberflächen ranzukommen.
Ich dachte gerade irgendwie, dass man vielleicht irgendwelche Solarpaneele damit freischießt, aber ist ja Blödsinn, hat ja gar keine.
Hat keine, genau. Wobei, das wäre mal eine Idee, also weil so irgendwie Staub auf Solarpaneelen auf dem Mars ist ja ein immer wiederkehrendes Problem, das bisher irgendwie nur dadurch gelöst wurde, dass man gesagt hat, naja, irgendwann kommt mal wieder Wind und dann wird das schon wieder. Nun ja, neu ist da dran, dass man, also man hat diesen Laser, man kann erstmal verdampfen, wenn es verdampft ist, dann nimmt man ein Spektrum auf und aus dem Spektrum kann man dann sehen, was ist da an chemischen Elementen drin gewesen in dieser Wolke, die verdampft ist. Also weil das, was da verdampft, das ist jetzt nicht einfach nur Dampf, sondern der Staub. Da steigt jetzt nicht irgendwie Rauch auf, sondern man kriegt so eine Plasmawolke, eine leuchtende Plasmawolke und das Leuchten kann man dann untersuchen. So heißt, man hat in dieser Supercam sowieso schon ein Spektrometer drin, Infrarotspektrum, also nee, plötzlich ein optisches Spektrometer, das auch funktioniert, wenn man jetzt einfach bloß bei normalem Umgebungslicht das sich anschaut und dann kann man auch reflektiertes Licht sich anschauen im Spektrum. Was jetzt aber neu ist, ist, dass man einen Frequenzverdoppler eingebaut hat. Das ist keine super tolle Spezial-Raumschiff-Technologie. Sowas hat man in jedem grünen Laserpointer drin. Grüner Laserpointer hat eigentlich eine Laserdiode, die infrarot ist. Und dann kommt da vorne noch so ein Kristall rein. Der Kristall ist ein Frequenzverdoppler und der macht dann aus Infrarot so einen grünen Laserstrahl mit 532 Nanometer. Und genau sowas hat man da jetzt auch eingebaut. Und ein passendes Spektrometer noch mit dazu, damit man anschauen kann, was für Licht zurückkommt, wenn man mit so einem grünen Laser da auf die Oberfläche draufhaut. Und kann damit aus halt 10 Meter Entfernung noch ein bisschen genauer bestimmen, was für eine chemische Zusammensetzung die Oberfläche dort hat.
Aber das ist jetzt, ist das jetzt ein Laser, den man einfach den Kristall quasi davor setzt, also wie so beim Optiker, wenn man so den Brillentest macht, oder sind das zwei Laser, die unterschiedliche Effekte haben?
Ich glaube, das ist ein Laser. Ich glaube, das ist wirklich ein Laser, der dann mit unterschiedlichen Leistungen betrieben wird. Weil man kann ja natürlich nicht jetzt mit den Leistungen da durchhauen, mit denen man sonst das Gestein verdampfen würde oder so. Es sollte klar sein, dass man da nicht so eine hohen Leistungen da durchjagt.
Okay, weil du hier geschrieben hast, zwei Laser. Aber es ist im Grunde ein Laser, der unterschiedliche Funktionsmodi hat.
Ja, zwei unterschiedliche Laserstrahlen. Die NASA hat auch überall Werbung gemacht, dass der Rover jetzt drei Laser hat.
Wie drei Laser?
Ja, Moment, der dritte Laser kommt gleich.
Ah, okay, gut.
So, jedenfalls, das sind so die Möglichkeiten, mit denen der Rover einfach durch die Gegend fahren kann und wenn da irgendwie in Reichweite 2 bis 10 Meter Entfernung was ist, dann kann man das einfach so mal eben untersuchen. Im Zweifelsfall auch ein bisschen weiter weg, aber das wird dann alles nicht mehr ganz so einfach. Dann hat man einen Untersuchungsarm, also wenn man irgendwas sieht, das man wirklich näher untersuchen will, kann man hinfahren und den Untersuchungsarm ausfahren und das alles nochmal etwas genauer untersuchen. Und da dran sind drei Instrumente, die heißen Sherlock, Watson und Pixel.
Ach, verpasste Chance auf Lestrade oder so.
Ja, stimmt. Aber ja, heißt halt Pixel. Ist so, kann ich nichts für. Watson ist eine Kamera, also so die Lupe sozusagen. Sherlock ist ein UV-Spektrometer und da ist ein UV-Laser drin und damit kann man dann sich anschauen, was ich glaube, da geht es um Fluoreszenzspektroskopie, wo man sich dann anschauen kann. Ich glaube, da geht es hauptsächlich um organische Verbindungen, die man da angucken kann. Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Und Pixel ist ein Röntgenspektrometer mit einer Röntgenröhre. Und das ist neu. Bei den letzten Mars-Rovern war es immer so gewesen, dass man dort eine Strahlungsquelle hatte, also radioaktive Strahlungsquelle, die Gammastrahlung und Alpha-Strahlung abgegeben hat, vor allen Dingen Alpha-Strahlung. Und die Alpha-Strahlen, also was so Heliumkerne sind, die aber sehr viel Energie haben, die knallen auf die Atome und die Atome geben dann Röntgenstrahlung ab, weil sie einfach, wenn man halt ordentlich draufgehauen hat. Und dann wurde mit einem Röntgenspektrometer untersucht, was da an Röntgenstrahlung zurückkommt. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel Radioaktivität da noch drin ist und wie viel man da überhaupt mitnehmen kann und auch was so Eindringtiefe angeht. Und deshalb hat man diesmal wohl eine Röntgenröhre genommen, die braucht ein bisschen mehr Strom, aber dafür hat es halt mehr Leistung und die Untersuchung geht einfach schneller. Und das kann man dann recht schnell machen. Ich glaube, dass Sherlock, dieses UV-Spektrometer, kann auch einfach so einen ganzen Bereich abscannen. Irgendwie 7x7 Millimeter. Jetzt nicht riesengroß, aber man kann halt so einen ganzen Bereich einfach mal abscannen und gucken, was sind da alles an Materialien nebeneinander, woraus ist so ein Ding aufgebaut. Und das macht man einfach optisch direkt integriert in das Gerät, ohne dass man irgendwas anderes noch bewegen müsste. Also man kann dann wirklich einfach einmal rangehen und kriegt dann halt so fast schon ein Foto davon, aber halt mit UV-Spektrometern.
Ah, genau, hier.
Spektrogrammen, pardon.
Auf der Seite. 7 bei 7 Millimetern, deswegen, weil 7 Millimeter ist ein Viertel Inch. Also wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, wir nehmen hier einfach quasi
pro. Ah, ist echt ein Viertel Inch?
Hier steht 7 bei 7 Millimeter 0,275 Inch.
0,275, ja.
Ach, das
ja,
ist nicht, okay. Das ist nicht ganz ein Viertel Inch.
NASA ist schon metrisch. Die denken metrisch.
Ach ja, stimmt, genau. Da gab es ja mal diesen Witz mit wenn das imperiale System so schlecht ist, wir sind auf dem Mond gelandet und dann hat jemand drunter kommentiert, naja, aber NASA verwendet ja das metrische System. Und ich glaube, dann hat jemand drunter kommentiert, dass aber bei den Apollo-Missionen doch an irgendeiner Stelle das imperiale System verwendet wurde. Es ist nicht so genau.
Ja, wobei man sagen muss, das imperiale System ist seit 1800 irgendwas komplett geeicht aufs metrische System. ich lese zurzeit ein Buch, das kann ich dann auch irgendwann mal verlinken.
Das ist ja mal was ganz Revolutionäres.
Ja, muss ich mal kurz das Handy schnappen. The Perfectionists.
Ah, über Präzisionsingenieure.
Genau. Bin noch lange nicht durch. Ich habe irgendwie ein Fünftel davon weg.
Das ist aber nicht sehr präzise, diese Angabe.
Ja, und ich gebe, ich werde noch irgendwie zwei YouTube-Videos oder einen YouTube-Kanal verlinken mit einem schönen Video dazu zum Thema, wenn wir schon mal dabei sind.
Ja, das ist.
Ich finde das immer, also so Mechanik und Präzision finde ich einfach, wie es dazu gekommen ist, finde ich faszinierendes Thema. Auch so die Ursprünge der so von Drehbanken und so Kram.
Ja, das
was
ist
halt so irgendwie die Ursprünge der modernen spannend. Welt sind.
Genau, verlinke es einfach, ja. Dann können sich die Leute das auch nochmal anschauen.
Genau.
Genau, also das waren jetzt die drei Instrumente am Untersuchungsarm.
Genau.
Genau, jetzt haben wir hier noch einen, der klingt wie so ein Bewohner von Asterix Dorf, Rimfax.
Genau, kommt auch aus Norwegen, glaube ich. Was, Norwegen oder was Schweden? Jedenfalls in Nordeuropa. Und der EU natürlich.
Genau, hier aus Norwegen. Der Principal Investigator ist nämlich Svein Erik Hamran von der University of Oslo.
Ja, und die haben ein Bodenradar gebaut. Und ist Rimfax genannt. Und das soll einfach in den Boden reinschauen. Ich glaube, 10 Meter tief kommen sie und können dann auf ein paar Zentimeter untersuchen, was für Schichten da drunter sind. Das hängt dann immer davon ab, wie tief man damit kommt, hängt dann immer sehr davon ab, wie die genaue Bodenzusammensetzung ist. Sowas Ähnliches hat ja auch der chinesische Rover, Mars Rover mit dabei und die Mond Rover von Chang'e 3 und 4 hatten das ja auch mit dabei.
Ich finde es ganz nett, auf der Perseverance-Übersichtsseite wird auch immer erklärt, woher der Name kommt. Und hier steht bei Rimfax, kommt vom von Hrimfaxi. Das ist ein Pferd der nordischen Mythologie, ich lese einfach mal vor, das ist zu übersetzen, das ist natürlich zu kompliziert jetzt. Hrimfax takes its name from Hrimfaxi, the horse in the Norse mythology that faithfully brings the knight, not. Not is the grandmother of Thor, famed god of thunder. Hrimfaxi means the one with rhyme, frost, in its mane. Its partner, Skinfaxi, the horse that brings the day, Dagger. Skinfaxi means the one with the shining mane. Also wahrscheinlich ist dann Faxi einfach Mähne und Hrim ist Frost und Skin ist Schein.
Also Frostmähne.
Genau, Frostmähne. Frostmähne
und leuchtende Frostmähne oder so. Genau. Oder ja, glänzende Frostmähne. So. Ja, jedenfalls kann man damit den Untergrund untersuchen. Und hat dann eine Ahnung, was ist eigentlich gerade unter dem Rover so. Das ist auch schon deswegen sinnvoll, weil Perseverance landet ja im Jezero-Krater und der Jezero-Krater ist ein ehemaliges Fluss, Delta sozusagen. Da ist ein Fluss reingeflossen oder naja, Karl Urban könnte dann fragen, was der davon hält. Weiß ich ja
nicht. Hashtag Schlammvulkane.
Genau, Hashtag Schlammvulkane. Wird man ja auch sehen dann. Also es ist ja, das ist ja das Tolle, das kann man dann mal untersuchen. Und ja, weiß dann was darüber. Mhm. Und dann hat man natürlich noch eine Wetterstation drin, um Wetter zu untersuchen. Temperaturen sind ja alleine schon für den Betrieb des Rovers wichtig, dass man weiß, wie warm oder kalt es ist, dass man die Instrumente entsprechend auf Temperatur halten kann. Schon dafür braucht man das. Und ja, Windrichtung hat man mit drin. Was auch eingebaut ist, ist ein Mikrofon. Und ich glaube, es gibt noch ein zweites Mikrofon oben in der Kamera oder so.
Ach ja, das habe ich gehört, dass sie da auch Tonaufnahmen machen wollen.
Genau, unter anderem auch von dem Laser. Also das ist eine der Dinge, dass man wissen will, ob der Laser funktioniert oder nicht.
Und ob er Piu 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 macht, wenn er gefeuert wird.
Genau, und dass man endlich mal überhaupt ein funktionierendes Mikrofon auf dem Mars hat, weil irgendwie, man hat schon mehrfach Mikrofone in Mars-Sonden eingebaut, aber entweder sind die Missionen kaputt gegangen oder das Mikrofon ist kaputt gegangen. Und man hofft jetzt, dass das mal beides zusammenkommt und nichts kaputt geht.
Irgendjemand will also verhindern, dass wir ein Mikrofon auf den Mars bringen. Das fände ich jetzt schon an sich verdächtig.
Ja. Also das ist, Naja, gut, okay. Und dann natürlich hat man immer noch die ganzen Instrumente drin, die man damals für die Probensammlung hatte, um die NASS chemisch zu untersuchen. Aber man hat ja das Chemielabor dann nicht mehr drin. Und stattdessen kann man Proben jetzt nehmen und die verfüllen in kleine Zylinder. Und die werden dann zugemacht und abgelegt. Und die sollen dann irgendwann aufgesammelt werden. Reden wir gleich drüber, weil das wird noch ein bisschen mehr. Zwei andere Instrumente, die man, oder nein, Instrumente, zwei andere Dinge, die man mitgebracht hat, sind MOXIE. MOXIE ist ein Experiment, um aus dem CO2 der Atmosphäre Sauerstoff herzustellen mit Elektrolyse. Ist eine Turbopumpe mit drin, die erstmal das CO2 komprimiert und dann halt eine Elektrolysekammer, um das CO2 elektrisch in Sauerstoff und wahrscheinlich Kohlenmonoxid zu zerlegen. Das Ganze hat eine ziemlich hohen Energiebedarf, 300 Watt. Der ganze Rover fährt mit 100 Watt oder 110 oder so. Also wirklich nur so um die 100 Watt hat der Rover insgesamt zur Verfügung. So heißen, MOXIE kann wirklich bloß mal zwischendurch laufen gelassen werden, um das mal zu demonstrieren, nicht dauerhaft. Und man erwartet ungefähr 10 Gramm Sauerstoff pro Stunde. Allzu viel ist das nicht. Und MOXIE und Ingenuity waren die zwei Dinge, auf die sich die NASA während der ganzen Vorberichterstattung beim Start konzentriert hat. Und es sind eigentlich die wissenschaftlich unwichtigsten Dinge an dem ganzen Ding. Und auch technisch wenig interessant. Naja, Ingenuity, okay. Aber MOXIE, mal ganz ehrlich, woraus die Marsatmosphäre im Wesentlichen besteht, das weiß man. Das Ganze kann man auch in einer Vakuumkammer irgendwie nachstellen. Die Schwerkraft hat auf die Funktion von so einer Elektrolysekammer jetzt wirklich keinen Einfluss und auch auf die Pumpen nicht so richtig. Das Ganze kann sowieso bloß ein paar Minuten laufen. Und man fragt sich dann schon ein bisschen, was sucht das auf dem Mars? Es wäre eine ganz andere Geschichte, wenn das Ganze ein Jahr lang durchlaufen könnte. Und dann mit Marsstaub und allem drum und dran zurechtkommen müsste. Also, dass man wirklich so, wirklich den langfristigen Betrieb irgendwie erproben würde, was dann in Mars-Umgebung wirklich relevant ist. Aber tut man ja nicht, kann man ja nicht, weil einfach nicht genug Strom und der Rover hat andere Aufgaben. Als irgendwie 16 Stunden am Tag Energie zu bunkern und die restlichen 8 Stunden ein bisschen Sauerstoff herzustellen. Das ist jetzt nicht so Sinn und Zweck der Aufgabe von dem Rover. Von daher finde ich Moxie irgendwie ein ziemlich, ja, also kein gutes Experiment. Also irgendwie ist es wirklich bloß so für die Medien da. Nicht für, also es erfüllt einfach überhaupt keinen Zweck. Also finde ich, hätte man was Besseres draus machen können.
Und die Sache mit Ingenuity, also diesem Helikopter, ist halt, also es ist ja dann, also es ist, er hat jetzt nicht so wirklich eine Aufgabe, die er erfüllt, aber es ist halt immer noch eine Technologiedemonstration vor Ort, die man halt mal gemacht haben muss, bevor man halt da Experimente dranhängt.
Ja, so einigermaßen. Also Ingenuity ist jetzt wissenschaftlich nicht so toll, aber es hat immerhin eine Aufgabe.
Also für die Ingenieure ist es wahrscheinlich sehr spannend, dass man das mal vor Ort testen kann.
Ja, und das muss dann auch tatsächlich mal vor Ort getestet werden, unter realen Bedingungen, realen Windbedingungen. Man muss schauen, ob die Bordcomputer das auch aushalten mit der Hintergrundstrahlung, weil man hat da keine speziellen strahlengeschützten Komponenten drin, wobei man das natürlich auch alles vorher ausprobieren kann. Aber man hat halt so einen Helikopter, das komplette mechanische System nicht unter Marsbedingungen testen können, nur in relativ beschränkten und kleinen Vakuumkammer. Und insofern ist das schon berechtigt, dass man sagt, okay, gut, wir bringen das Ding mal auf den Mars. Ich hätte es mir ehrlich gesagt eher gewünscht bei sowas wie heißt Mars Insight. Aber als ich dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht hätte, dann hätte man auf Mars Insight erstmal einen Rover draufpacken müssen, um das Ding ein Stück wegzufahren, weil der Helikopter hat halt so fast einen Meter Rotordurchmesser. Und du willst dir nicht deine Mars-Sonde zerhackschnetzeln, wenn da irgendwas schiefläuft. Also ein bisschen Sicherheitsabstand willst du da echt haben. ja. Gut, also ich bin da durchaus in der Lage, meine Meinung manchmal zu ändern.
Ja, genau, das hat mich nämlich gewundert, weil vor ein paar Wochen klang das auf Twitter noch anders, was du über Ingenuity zu sagen hattest. Ich erinnere mich da an eine Diskussion mit Karl, die du geführt hast.
Ja, wie gesagt, also manchmal braucht es halt Zeit. Das ist so ein Ding, also wenn ich meine Meinung ändere, ist das sehr selten innerhalb von ein paar Minuten. Also manchmal schon, irgendwie, wenn ich sowieso schon irgendwie so drüber nachgedacht hatte und dann das Argument höre, was es dann die Einrichtung kippen lässt. Aber meistens ist es so, dass man seine Meinung erst dann ändert. Man hat es halt mal gehört und dann so im Laufe der Zeit irgendwann denkt man drüber nach und dann kommt das dann irgendwann. Das ist halt, so läuft das halt.
Okay.
Aber wie gesagt, das allzu viel wird er nicht machen. Also wird ein paar Flüge unternehmen. Ich glaube, 5 Flüge sind angesetzt, bis zu 5 Flüge. Die dann eine halbe Minute bis, ich glaube, 90 Sekunden oder so dauern sollen und viel mehr auch nicht. Also man kann auch nicht mal sagen, dass der Helikopter dann irgendwie an einer besonders schwierigen Stelle rausgesetzt wird, wo man dann an einem Cliff mal runterfliegen kann und gucken kann, also irgendwie Bilder machen kann, die der Rover nicht machen könnte oder so. Nee, das ist wirklich bloß eine reine Demonstrationsmission, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert.
Naja, es wäre irgendwie, wenn sie eh nichts Großes, Wichtiges damit vorhaben, wäre es ja vielleicht schon mal schön, irgendwie den Helikopter einfach mal so eine Klippe runterfliegen zu lassen. Also selbst wenn er dann dadurch kaputt geht, ist es halt nicht viel verloren.
Ja. Ja, ich glaube nur, man kann den nicht wieder aufnehmen, wenn man den einmal abgesetzt hat. Und du möchtest das Ding jetzt auch nicht gerade neben der Klippe irgendwie aussetzen und dann den ersten Testflug unternehmen.
Ja, das stimmt.
Also,
ja. Ja. Also, es ist auf jeden Fall, also es wird wahrscheinlich irgendwie auch von der Publicity sehr schöne Sache sein, dass man den ersten Helikopter auf dem Mars geflogen hat.
Ja, ich habe trotzdem Zweifel, dass das Ganze wissenschaftlich später irgendwie nutzbar sein kann, weil du bist halt mit der Nutzlast tatsächlich extrem beschränkt.
Einfach weil die Luft so dünn ist dort.
Genau. Luft ist sehr begrenzt und alles, was du an zusätzlicher Masse und zusätzlichem Stromverbrauch hast im Flug, verkürzt dann halt nochmal zusätzlich die Flugdauer und ja, irgendwann wird es dann halt schwierig.
Also man darf sich das jetzt nicht so wie so eine DJI-Drohne vorstellen, die dann irgendwie mit Kamera und allem Möglichen rumfliegt.
Ja.
Hat Ingenuity eine Kamera jetzt oder gar nichts?
Natürlich, braucht es ja. Die Kamera braucht es alleine schon, um zu navigieren.
Ja, stimmt. Das muss irgendwo wissen, wo es
hinfliegt. Das Ding fliegt mit Bilderkennung, ja.
Okay, also man wird dann auch Fotos aus dem Flug sehen.
Ja, also das auf jeden Fall. Probenahme. Wie gesagt, man hat, ich glaube, 40 so Kapseln drin. Mhm. Und 5 davon sind mit einer Probeladung schon fertig bestückt. Die wird dann einfach aufgemacht und wieder zugemacht auf dem Mars, einfach als Kontrolle, damit man weiß, was da einfach reinkommt, wenn man
das Hintergrundrauschen sozusagen wegnormalisieren.
Genau, dass man einfach weiß, was ist drin, was ist vorher drin, was ist hinterher drin, was hat sich geändert und ja,
fertig. Also sind da auch Kapseln drin, die gar nicht aufgemacht werden, einfach um zu sehen, also kann ich vorstellen, dass man einfach
eine Kapsel unverschlossen
wieder zurückschickt, um zu schauen, was da dann vom Bau sozusagen noch mit drin war.
Ja, kann durchaus sein. Ich weiß gar nicht, ob einige aufgemacht werden, einige nicht.
Also wenn man mich fragen würde, würde ich das so machen.
Ja, klingt auch sinnvoll.
Genau, also da sind ein paar Kapseln drin. Wie sehen die aus? Sind das einfach so kleine Kügelchen oder irgendwie Filmdosen?
Länglich.
Oder? Okay.
Größere Reagenzgläser.
Okay. Und dann macht man einfach
böse aus.
Und dann packt man da ein bisschen Marserde rein, macht einen Tropfen drauf und lässt es liegen, bis jemand vorbeikommt und es mitnimmt.
Und notiert halt, wo es ist.
Das ist hilfreich, würde ich sagen, wenn man es wiederfinden will. Immer auf so einer Schatzkarte macht man dann gestrichelte Linie, macht ein großes X und dann schickt man das auch wieder mit zurück.
Ja, wobei die Sache mit den Schatzkarten heutzutage irgendwie alles ein bisschen langweilig ist, weil das sind einfach Satellitenaufnahmen vom Mars.
Hey, du Geocacher, die machen das heute noch.
Ja, aber nicht mit irgendwie Satellitenaufnahmen, die 30 cm Auflösung haben und den genauen Punkt haben.
Das wär mal eine Herausforderung.
Okay. Fragt sich natürlich, dann liegt das auf dem Mars rum. Was macht man damit? Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Man schickt einen zweiten Rover hin und der ist gerade in Entwicklung. Ein Fetch Rover und der soll von der ESA gebaut werden und die Dinge aufsammeln. Wobei es gibt einen Plan B, dass man mit Perseverance einfach zurückfährt und wieder aufsammelt und das von damit zurückbringt, falls das mit dem Fetch Rover nicht wird. Denn die zugrunde liegende Technologie ist natürlich die von Rosalind Franklin. Und Rosalind Franklin konnte ja dieses Jahr nicht fliegen. Die ganze Mission soll aber 2026 schon starten. Und da ist der Zeitrahmen dann schon wieder ziemlich eng, wenn dann nochmal was schief gehen sollte. Deswegen ist da so ein Plan B sicherlich hilfreich. Wohin bringt man das dann? Also man sammelt die auf dem Marsboden und bringt die dann zu dem Mars Ascent Vehicle. Mars Ascent Vehicle, also eine Rakete, die vom Mars aus starten kann, aufsteigen kann und in einen Mars-Orbit fliegen soll. Wird dann gelandet. Wir hatten drüber gesprochen, dass man diese Raketen bauen möchte.
Genau, ich glaube, Northrop Grumman hat den Zuschlag bekommen.
Ja, kleine zweistufige Rakete, ein paar hundert Kilo schwer.
Ja, ich glaube, also wenn man sich die Details dieser MAV-Rakete anschauen will, ich glaube, da gibt es eine Folge von uns, wo wir das genau erklärt haben.
Ja, habe jetzt die Details auch nicht mehr im Kopf.
Ja,
die kann man ja danach Nutzlast, hören. Die Nutzlast war irgendwas paar 10 Kilo. Bisschen mehr als 10 Kilo. Und das kommt dann im Mars-Orbit. Und im Mars-Orbit wird das dann ausgesetzt. Und dann kommt ein Transferraumschiff an. Und das wurde auch schon in Auftrag gegeben jetzt. Soll beim Start 6,5 Tonnen wiegen, fliegt dann zum Mars hin. Und im Mars-Orbit gleicht sich das dann an den Orbit von dieser Probe. sammelt die auf, Docking-Manöver aufsammeln und fliegt wieder zurück. Das macht, das soll alles mit Ionentriebwerken dann gemacht werden. Also es gibt ein chemisches Triebwerk, um in den Mars-Orbit einzuschwenken, und den Rest macht man dann alles mit Ionentriebwerken, soweit ich das verstanden habe.
Genau, also das chemische Triebwerk ist für die Situation da, wo es schnell gehen muss. Also
genau.
Hat ja nicht ewig Zeit zu bremsen. Irgendwann ist man im Mars vorbeigeflogen. Und wenn man halt immer im Mars-Orbit drin ist, dann hat man halt im Grunde unendlich Zeit, wieder zurückzufliegen.
Nee, nicht so richtig unendlich. Man muss ja das Startfenster erwischen.
Ja, aber du hast einen größeren Beschleunigungszeitraum als bei einer Abbremsmanöver.
Das auf jeden Fall. Und dieses Transferraumschiff, wenn man sich davon die Konzeptzeichnungen anschaut, das wird auch irgendwie immer größer. Insbesondere die Solarzellen, die Menge an Solarzellen, die da mitgeflogen werden, die werden immer größer.
Also, wenn man so viel Energie für die Ionentriebwerke braucht, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist wirklich so wie bei Star Trek, wo man dann in den späteren Episoden irgendwie alle Raumschiffmodelle, die man schon mal hatte, dann nochmal neu zusammenstöpselt.
Wie meinst du das?
Dieses Kit-Bashing, das man damals betrieben hat, gerne. Man hat dann so halt Raumschiffe gehabt, die man schon mal hatte, und dann hat man irgendwie einen Teil von dem einen Raumschiff noch an einem anderen rangeklatscht, um dann irgendwie ein neues Raumschiff zu haben.
Dann und das der neue Warbird, der dann noch einen weiteren Ausleger dann oder so.
Genau, es gab dann auch mal plötzlich irgendwie so eine Enterprise-Variante mit 3 Warp-Gondeln.
Achso, ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Mhm.
Und so Kram, ne?
So ähnlich. Die Warp-Gondel ist jetzt vorne. Und ui, es kann sich drehen.
Irgend sowas, ja. Ja, so ein bisschen erinnert mich daran. Liegt natürlich daran, dass die Konzepte halt alles noch auf dem Papier waren. Und da sind es natürlich immer gut aufgehoben, wenn es darum geht, sowas nochmal neu zu machen und zu verändern. Und das ist ja auch alles richtig. Also Änderungen auf dem Papier zu machen, ist immer das, was am schnellsten und einfachsten geht. Und da darf das auch. Wenn es dann irgendwann schon gebaut ist und die Hardware da ist, dann werden die Änderungen alle schwierig. Mhm.
Und also diese ganze Mission soll innerhalb von 2026 stattfinden, oder wie ist da, es wird wahrscheinlich ein größeres Zeitfenster geben.
Von ein bisschen brauchst du schon.
Hinfliegen, aufsammeln, zurückfliegen.
Genau, 2031 soll es zurückkommen. Okay. Alle 5 Jahre unterwegs, alles in allem. Inklusive ein paar Jahre im Orbit und abwarten, dass da was von unten herkommt.
Also das Transfervehikel wird auch schon ein Weilchen dort warten. Das ist jetzt nicht so, dass sie innerhalb von einem Orbit das aufsammeln und zurückfliegen.
Nee, das ist deutlich gemächlicher. Der Fetch Rover, der hat natürlich dann die Aufgabe, innerhalb von ein paar Monaten das abzufahren. Also der ist dann wirklich, wie war das bei der Mondmission damals gewesen? Das Ding heißt Luno Hot und nicht Luno Stop. Ne? Und so ähnlich macht man das dort auf dem Mars. Also da wird dann einfach so im Expressverfahren einmal durchgefahren.
US Priority Mail. Ja, hoffentlich wird das nicht alles wegrationalisiert, bis sie dann ankommen.
Genau. Ne? Also ja, D-Zug auf dem Mars.
Bin ich mal sehr gespannt. Wird wahrscheinlich natürlich, also alles in allem, ein historisches Ereignis sein.
Ja, es wird auch ziemlich teuer werden. Also eingeplant sind 7 Milliarden insgesamt. Wobei die 2,5 Milliarden von Perseverance sind damit dabei.
Also jetzt haben sie noch 5,5 Milliarden, um den Rest zu bauen.
Das war jetzt böse.
Ja, das ist also ein Rover, ein Raumschiff und eine Rakete.
Na, 500 Milliarden, hey, komm, 5 Milliarden.
Wie, was?
Du hast 500 gesagt.
Nee, ich habe 5,5 gesagt.
Ah, 5,5, okay.
Dann haben wir es
okay, gehört. Da hast du dich aber trotzdem um 1 Milliarde verrechnet. 4,5.
Ah, 4,5, ja, stimmt, genau. Ja, ich hab schon den Overhead mit reingerechnet.
Ja, alles gut.
Gut.
Nun ja.
Also, sprechen wir uns nochmal in 11 Jahren.
Ja,
das ist Mars. Mars die nächsten 10 Jahre.
Ja, wie gesagt, was mir bei Mars nach wie vor fehlt, wären eigentlich so ganz simple Missionen wie, man schickt mal 3 Satelliten da hoch in den sozusagen areostationären Orbit, also was bei uns der geostationäre wäre, um einfach bloß mit der Erde zu kommunizieren. Und zwar effizient zu kommunizieren, weil also was da an Antennen mitfliegt bei diesen Rovern und bei den Satelliten, die da zurzeit fliegen, das ist alles ziemlich peinlich und klein im Vergleich zu dem, was auf den geostationären Satelliten montiert ist. Also du hast ja so entfaltbare Antennen, die mal eben 22 Meter groß sein können.
Mhm.
Und zum Mars, also jetzt die Al-Amal, fliegt mit 1,5 Meter großer Antenne. Ich glaube, die größte Antenne im Mars-Orbit ist sowas wie 3,5 Meter. Also es ist jetzt schon irgendwie peinlich im Vergleich zu 22 Meter. Und du hast dann halt so, dann hätte man so richtig Megabit, so richtig viele Megabits, also so 100 Megabit irgendwie Anbindung an den Mars.
Richtig schön Breitband. Nicht
ja,
ISDN.
So richtig Breitband, genau. Und das wäre eigentlich das, was endlich mal nötig wäre, damit man auch mal gut einmal so ganz publik einfach bloß so ein Video vom Mars schicken könnte, was einfach auch mal schön wäre. Aber sicherlich auch wissenschaftliche Daten ohne große Auswertung unkomprimiert einfach mal rüberschicken. Und ohne große Auswahl vor allen Dingen, weil es muss ja jetzt wirklich gehaushaltet werden und geschaut werden, ja, was schicken wir rüber und was nicht, weil so viel kriegen wir gar nicht durchgequetscht durch die Antennen.
Mhm. Also Breitbandausbau auf dem Mars.
Ja, zusammen mit gleich Navigationssignalen dazu, weil das fehlt auch. Also die ganzen Missionen müssen irgendwie ziemlich händisch von der Erde aus gesteuert werden und immer wieder gemessen werden. Ja, wo sind sie jetzt eigentlich gerade? Sind sie noch im richtigen Orbit? Und das kriegen die halt auch selber nicht hin, weil auf dem Mars halt kein GPS und keine Signale direkt da sind, die für Navigation gut geeignet wären. Also irgendwie so die allgemeine Infrastruktur, um einfach bloß eine Mars-Mission richtig schön fluffig durchziehen zu können, die fehlt halt.
Mhm.
Und das würde auch deutlich weniger als 7 Milliarden kosten, aber es würde unglaublich vieles möglich machen, dass also der indirekte wissenschaftliche Nutzen wäre immens. Einfach, weil du dann halt auch eine Mission starten kannst und die kostet dann nicht irgendwie jedes Jahr 10, 20 Millionen Dollar, einfach nur um Betrieb zu haben, um die in Betrieb zu halten. Ne? Und ich weiß nicht, bei Perseverance habe ich jetzt so dreistellige Millionenbeträge für die ersten 1-2 Jahre irgendwie gelesen. Das ist wirklich echt böse.
Gut, also wir haben jetzt wahrscheinlich einen guten Überblick über die, wie gesagt, Mars in den nächsten 10 Jahren gegeben. Die letzte Mars-Mission ist jetzt mit Perseverance auch ausgelaufen, aus dem Hafen sozusagen. Die nächsten starten dann wieder in 2 Jahren, dann hoffentlich auch.
Das erste Korrekturmanöver haben sie auch überstanden.
Genau, und die Telemetriedaten kommen jetzt auch gut durch. Da war doch irgendwas, dass sie am Anfang nur das Trägersignal bekommen haben, aber nicht tatsächliche Daten.
Genau, das stimmt. Direkt nach dem Start ist irgendwo bei einem Sensor die Temperatur unter die magische Grenze gefallen, ab der dann Notfallmodus aktiviert wurde. Aber es war wohl einfach nur so, dass die Grenzen etwas sehr eng gesetzt waren. Und da hatte man dann plötzlich nur noch sehr niedrig breitbandige Telemetrie bekommen. Das hat eine Weile gebraucht, bis man das rausgefunden hatte. Und aber kein Problem an sich gehabt.
Okay, und damit schließen wir das Mars-Thema jetzt auch erstmal ab und kommen zu einem anderen Raketenstart, der in letzter Zeit erfolgt ist. Nicht sehr hoch, ein kleiner Hopser in Richtung Mars irgendwann dann mal, nämlich
ja,
Starship.
Es gibt Firmen, die nennen sowas eine suborbitalen Testflug.
Genau, einen sehr suborbitalen Testflug. Wie nennt es SpaceX? Ist es da Hop oder? Gab doch mal hier, der Vorläufer von Falcon war doch hier der Grasshopper.
Ja, ich glaube, das müsste eigentlich immer noch ein Hop sein. Der Vorläufer von dem, was jetzt geflogen ist, war ja auch der Starhopper.
Mhm. Und jetzt
also es müsste schon noch ein Hüpfer sein.
Jetzt ist das Starship Number
Es sind fünf, glaube ich.
Es sind fünf geflogen. Es sieht verdächtig nach einer großen Wasserflasche aus, mit Deckel oben drauf.
Findest du, ja. Mich erinnert es immer so mehr an Getreidesilo.
Genau, oder ein fliegendes Getreidesilo, das sie da in Boca Chica getestet haben. Und es schien ja auch alles gut zu verlaufen. Keine größeren Explosionen wurden registriert.
Naja, also wenn man sich den Start so anschaut, da fliegt schon irgendwo eine Treibstoffleitung relativ flammend durch die Gegend am Anfang.
Aber nichts, was den Flug an sich hätte behindern können.
Nee, nicht wirklich. Aber reden wir mal über das Starship. Es wurde gewünscht. Es wurde gewünscht, dass wir mal uns über das Starship unterhalten. Es wurde auch gewünscht, dass wir uns mal über Raketentriebwerk unterhalten.
Und oh ja, so selten.
Naja, das ja so selten machen. Nein, aber ich verstehe das, dass man mal ein Raketentriebwerks kompakt alles drin haben möchte. Und das wird kommen. Wie kompakt das sein wird, sei dahingestellt. Also es wird eine Raketentriebwerks-Extravaganza geben. Und die werde ich zusammen mit dem Lutz wieder aufnehmen. Und wahrscheinlich erste Folge irgendwann. Ihr rechnet mal eher so Anfang September damit, vielleicht Ende August, aber eher so September.
Also ich komme auf jeden Fall vor September nicht zum Schneiden. Von daher im September.
September, gut.
Dann haben wir das auch geklärt, sehr gut.
Da haben wir das auch geklärt, sehr schön, gut.
Aber zurück zum Starship, fangen wir mal beim Konzept an. Stellen wir uns mal ganz blöd und stellen uns das Starship als großen schwarzen Kasten vor.
Ja, das kam einfach daher, dass Elon Musk gesagt hat, hey, wir wollen auf dem Mars landen. Und die Sache mit dem Dragon hat ja nicht so richtig funktioniert.
Das Projekt Red Dragon wurde ja eingestellt.
Genau, einfach weil man hat keine Unterstützung bekommen, man hat kein Geld dafür bekommen. Und vor allen Dingen, man hatte ja gehofft beim Red Dragon, dass die normale Dragon-Kapsel mit Raketentriebwerken landen kann und man dann einfach also einfach so die Synergie nutzen kann, ne? Also sowohl die Entwicklung der Marslandung als auch der Erdlandung gleichzeitig machen kann, und dann lohnt sich das auch, wenn man das für zwei Zwecke gleichzeitig macht. Wenn man das nur für eins machen kann, dann lohnt sich das nicht mehr wirklich. Und deswegen ist es dazu gekommen, dass erstens der Dragon, für der Crew Dragon, dann doch ganz normal am Fallschirm im Meer gelandet ist und die Mars-Mission halt nicht so durchgeführt wird. Stattdessen das Starship. Ganz ursprünglich hat man erste Konzepte schon, ich weiß gar nicht mehr, so um 2010 rum gesehen. Bin mir gar nicht sicher, ich glaube, das war schon nach den ersten Starts der Falcon 9 Rakete. Also irgendwie so, lass mich lügen, 2012 rum, irgend so die Größenordnung, wenn sein muss, sogar noch eher. Da gab es schon Konzepte einer Falcon X Rakete mit einem Merlin 2 Triebwerk. Der ein oder andere wird sich schon gewundert haben, das Merlin-Triebwerk heißt immer so Merlin 1A, Merlin 1B, 1C, zurzeit sind wir bei Merlin 1D, und dann wurde das Merlin 1D plus noch irgendwie in diversen Formen verbessert. Aber wieso heißt das Merlin 1? Naja, es gab mal Pläne für ein Merlin 2-Triebwerk. Das Merlin 2-Triebwerk sollte so die Größenordnung haben von dem F1-Triebwerk, also dem Triebwerk der Saturn 1-Rakete, auch mit Kerosin betrieben werden. Und das wurde dann irgendwann aufgegeben. Es gab dann so Pläne, dass man eins von diesen Merlin 2-Triebwerken nimmt und so eine Art Falcon 9-Rakete damit betreibt, so ähnlich wie die Falcon 1-Rakete damals, halt bloß so mit richtig dicken Triebwerk unten drunter. Und es gab noch ein zweites Triebwerk, das damals in der Entwicklung war, und das nannte sich Raptor-Triebwerk und war geplant als Oberstufe für die Falcon 9 Rakete. Betrieb mit Wasserstoff. Und auch dazu ist es nicht gekommen. Also es gab da ein ordentliches Konzept dazu, und der Tom Müller, der ja der Chef der Triebwerksentwicklung bei SpaceX ist, hat mit Wasserstoff auch durchaus sehr viel Erfahrung gesammelt. Der war davor zuständig für die Entwicklung des TR-106-Triebwerks, was ein großes Wasserstofftriebwerk war mit Pintle-Injector, was so auch ein bisschen der Vorläufer vom Merlin-Triebwerk, also dem Merlin-1-Triebwerk war, halt mit Wasserstoff statt Kerosin und sehr viel größer, eigentlich gedacht für sowas wie eine Delta-4-Rakete, damit die Delta-4-Rakete ein billigeres Triebwerk bekommt. Wurde dann aber nicht weiter fortgesetzt und das war auch sicherlich einer der Gründe, dass wenn man so ein Triebwerk entwickelt hat und die waren fertig, also die hatten das komplett entwickelt gehabt, und dann sieht, es wird dann doch nicht benutzt, stattdessen nimmt man irgendwie so ein zusammengekleistertes Ding aus Space Shuttle Technik, die nicht so richtig zusammenpasst und trotzdem viel zu teuer ist, dass man da ein bisschen frustriert ist und dann doch lieber mit irgend so einem verrückten Internettypen sich zusammenhaut, ist dann wohl vielleicht verständlich. Naja, aus diesem Wasserstoff-Raptor-Triebwerk wurde dann irgendwann, hieß es dann irgendwann, ja, wir bauen Raptor mit Methan. Und ich glaube, da war noch gar nicht so richtig die Rede von Starship, als das vorgestellt wurde zum ersten Mal.
Damals war es noch BFA oder war das auch noch nicht auf dem Tisch?
Ich glaube sogar noch vor BFA. Zusammen mit BFR wurde ich glaube, der erste Testlauf von dem Methan-Raptor-Triebwerk vorgestellt. Einfach gezeigt, das Video. Aber es war schon davor die Rede und es war noch nicht so richtig klar, was damit betrieben werden sollte. Ich glaube, damals war noch so die Rede von Oberstufentriebwerk für Falcon-Rakete. Bei SpaceX hat zwischendurch auch einen Auftrag, also so Unterstützung gekriegt zur Entwicklung von einem Methan-Oberstufentriebwerk. Aber ich glaube, Raptor war noch eher. Jedenfalls, es war immer klar, dass SpaceX an fortgeschritteneren Triebwerken gearbeitet hat. Und der Methan-Raptor, was jetzt einfach Raptor-Triebwerk ist, und ich werde es jetzt auch immer so nennen, also immer mit Methan und flüssigem Sauerstoff betrieben, ist halt eine sehr spezielle Technik. Haben wir auch mit Sicherheit schon drüber gesprochen. Full Flow Staged Combustion, was eine Technik ist, die bis jetzt noch keiner benutzt hat. Insbesondere, weil das heißt, dass alle alle Treibstoffkomponenten im Triebwerk als Gas ankommen. Einfach, weil ein Teil davon schon vorher verbrannt wird. Wie funktioniert das Ganze? Also, ein normales Triebwerk, ein normales Raketentriebwerk funktioniert ja so, dass einfach flüssiger Treibstoff in die Brennkammer reingepumpt wird. Die Pumpe wird irgendwie angetrieben und dann wird in der Brennstoffkammer der Treibstoff angezündet und raus damit. So, die Pumpe muss irgendwie angetrieben werden. Das kann man damit machen, dass man einen Teil vom Treibstoff verbrennt. Und meistens läuft das dann so ab, dass man bei einem Methantriebwerk, wie es beispielsweise auch das Prometheus-Triebwerk wäre, macht man Gasgeneratorantrieb und nimmt ein bisschen, viel Methan und ein kleines bisschen Sauerstoff, sodass man da eine Verbrennung drin hat und sehr viel Gas unter hohem Druck erzeugen kann. Damit treibt man eine Turbine an und hinter der Turbine kommt dann das Gas raus mit deutlich niedrigem Druck. Und dann hat man dahinter noch einen Auspuff und dann geht das raus und die Turbine treibt die Pumpe an, die Pumpe treibt das Triebwerk an und alles sind glücklich. Bis auf die Leute, die sagen, hey, ihr schmeißt gerade jede Menge Treibstoff über Bord.
Was aus der Turbine rauskommt, also aus dem zusätzlichen
Auspuff. Aus dem Auspuff von der Turbine her. Also kam man auf die Idee, man leitet einfach das Abgas, weil das besteht immer noch aus ziemlich viel Methan in dem Fall, oder aus Kerosin oder wie auch immer. Man leitet das um und direkt in die Brennkammer. Dabei hat man natürlich ein Problem, weil das steht unter niedrigerem Druck. Und die Brennkammer hat einen ziemlich hohen Druck und dann geht es da halt nicht rein.
Sondern andersrum.
Andersrum, ja genau, dann kommt es aus der Brennkammer raus und in den Auspuff rein, das ist die falsche Richtung. Das wäre blöd. Folglich sagt man einfach, ja okay, wir lassen das einfach alles mit richtig hohem Druck laufen, sodass der niedrige Druck, der hinten rauskommt, höher ist als in der Brennkammer.
Also wird die Turbopumpe mit höherem Druck angetrieben, als was die Turbopumpe tatsächlich
Die Turbine.
Also, oder Turbine.
Moment. Du hast vollkommen recht hier, das ist, du bist zu Recht verwirrt. Ich habe es schlecht erklärt. Es gibt eine Turbine, die mit Gas angetrieben wird und sozusagen Motor ist, so eine Art Verbrennungsmotor. Die Verbrennung ist in dem Gasgenerator und die Turbine wird dann halt von dem entstandenen Gas angetrieben. Mhm. Dreht sich halt und gibt ziemlich viel Leistung ab und die Leistung wird benutzt, um eine Turbopumpe anzutreiben.
Okay, das ist sehr viele Schritte, um eine Turbopumpe anzutreiben.
Die Pumpe ist halt auch selbst eine Turbine. Funktioniert halt nur umgekehrt, ne? Also wird halt nicht von dem Treibstoff angetrieben, sondern sie treibt sozusagen den Treibstoff an.
Also das Motor-Generator-Prinzip.
Genau. Damit wird dann halt gepumpt. Nennt sich dann Turbopumpe, kann man auch elektrisch antreiben. Ganz ohne Turbine.
Kennt man von der
Elektro-Rakete. Genau. Normalerweise treibt man halt die Turbopumpe mit einer Turbine an. Das Lynx-Raumschiff, also dieser kleine Raumgleiter, sollte damals, glaube ich, mit Kolbenmotor angetrieben werden, die Pumpe.
Klingt mir nicht sehr nach Raumfahrt.
Ja, geht aber, wenn es klein sein muss. Meinten halt, ja, das geht doch, wieso nicht? vielleicht kommt sowas auch nochmal wieder. Also bei den Konzepten für die kleinen Triebwerke bin ich mir gerade nicht sicher, ob nicht vielleicht doch sowas dabei ist. Wird man sehen. Also, Treibstoff muss in die Brennkammer rein. Gut, bei Kerosin hat man immer das Problem, wenn man jetzt Kerosin mit ein kleines bisschen Sauerstoff verbrennt, hat man jede Menge Ruß, weil irgendwie ziemlich viel unverbranntes Kerosin dann übrig bleibt. Das ist schlecht, weil die Einspritzdüsen sind ziemlich dünn und das wird dann von dem Ruß verstopft. Das ist sehr schlecht, deswegen macht man es da meistens umgekehrt und hat dann reinen Sauerstoff mit hoher Temperatur und also reinen Sauerstoff mit ein kleines bisschen Kerosin verbrennt das Ganze, dann hat man eine hohe Temperatur, aber reiner Sauerstoff mit hoher Temperatur ist halt wirklich ein sehr korrosives Etwas, mit dem man im Zweifelsfall auch Diamanten verbrennen kann oder sonst irgendwas und man muss dann schon sehr aufpassen, womit das alles in Berührung kommt, damit die Verbrennung nicht das ganze Triebwerk erfasst. Wenn man jetzt noch ein bisschen besser sein will, kann man versuchen, die Verbrennung ein bisschen kälter ablaufen zu lassen, indem man einfach nicht nur ein bisschen Treibstoff verbrennt und damit die Turbine antreibt, sondern einfach allen Treibstoff. Also allen Treibstoff in diese Verbrennung mit einbezieht. Und das macht man beim Raptor-Triebwerk. Also man hat einmal den Strom aus Sauerstoff und einmal den Strom aus Methan und macht in den Methanstrom ein kleines bisschen Sauerstoff rein und in den Sauerstoffstrom ein kleines bisschen Methan rein, verbrennt das und lässt einfach alles durch die Turbine durchlaufen, die auch die Pumpe antreibt. Mhm. Und man hat dann einfach richtig große Mengen und wenn man richtig große Gasmengen hat, dann braucht man auch nicht mehr ganz so viel Druck. Was man dann auch hat, ist, man hat halt alles von beiden Komponenten ein bisschen was verbrannt und relativ hohe Temperaturen erzeugt. Zumindest ausreichend hohe Temperaturen, um nicht mehr flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff zu haben. Und man hat dann halt einfach ein heißes Gas. Beziehungsweise so ein für Raketenverhältnisse lauwarmes Gas. Und dieses lauwarme Gas kann man dann über Düsen in das Triebwerk reinleiten und in dem Triebwerk sehr effizient verbrennen, weil man halt den ganzen Prozess umgeht, bei dem der Treibstoff normalerweise in kleine Tröpfchen verteilt wird und die kleinen Tröpfchen dann erst verdampfen müssen und dann irgendwann anfangen zu verbrennen und sich zu durchmischen. Und das hat man jetzt einfach alles nicht. Und stattdessen kommt halt einfach ein Gas an, das sich sofort durchmischt und sehr viel schneller und sehr viel effizienter verbrennen kann.
Also du brauchst nicht irgendwelche Einspritzungsdüsen oder so?
Du brauchst die schon, aber die funktionieren halt per se einfach mal besser.
Mhm. Und du hast eine sofortige Durchmischung aller Bestandteile und das zündest du dann an und dann brennt schön.
Genau, ist ein Stück effizienter und man hat auch einen höheren Druck. Höhere Druck heißt auch höhere Verbrennungstemperatur. Höhere Verbrennungstemperatur heißt, die Teilchen bewegen sich ein bisschen schneller und man hat noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen höhere Austrittsgeschwindigkeit. Und insgesamt ist es halt ein paar Prozent besser, als wenn man Methan so mit einem herkömmlichen Gasgeneratorantrieb versucht, also Methantriebwerk mit einem herkömmlichen Gasgeneratorantrieb zu betreiben oder auch mit normaler Stage Combustion, also mit dem normalen Hauptstromverfahren, wie es im RD-170 oder RD-180 von der Atlas-Rakete gemacht wird. Von dem Triebwerk gibt es ja auch in Russland eine Ableitung, die mit Methan betrieben wird. Also das kann man auch mit Methan machen. Und Blue Origin macht das ja auch. Also der Methanantrieb von Blue Origin, das BE-4-Triebwerk, funktioniert ja auch so. Mhm.
Aber jetzt nochmal, nur damit ich dich da richtig verstehe, das Raptor-Triebwerk ist jetzt das erste Triebwerk überhaupt, was quasi alle Gasbestandteile, die es so hat, in der Hauptdüse verbrennt und hinten rausstößt.
Halt alles in gasförmiger Form sofort in der Brennkammer ankommt.
Es gibt das erste Triebwerk, wo es nicht nochmal zusätzlichen Auspuff für die anderen Antriebsbestandteile gibt.
Nee, also das ist einfach bloß ein geschlossener Zyklus, das gibt's schon. Mhm. Aber dann hast du halt irgendwie so, du hast ein paar Düsen, wo praktisch das Abgas in die Brennkammer kommt. Mhm. Du hast Düsen, wo das Kerosin reingespritzt wird und du hast Düsen, wo der Sauerstoff reingespritzt wird.
Mhm. Und alles zusammen kommt hinten raus.
Genau, alles zusammen kommt dann in der Brennkammer an, wird da drin verbrannt und dann kommt es hinten raus aus der Düse.
Was ich jetzt nur verstehen will, was quasi das the first dran ist, also was genau da revolutionär dran ist, was es so,
was
vor,
da neu
so
dran
vorher
ist,
noch nicht gegeben hat.
Was neu dran ist, ist, dass alles von Anfang an gasförmig ist, wenn es in die Brennkammer reinkommt.
Und nicht erst,
und,
was
man
in flüssiger Form eingespritzt wird.
Genau. Und vor allen Dingen, dass das Ganze in eine funktionierende, in ein praktisches fliegendes Ding eingebaut wurde und nicht nur auf den Teststand geflogen ist. Wobei, das sind ja auch schon, also was da jetzt fliegt, sind auch mehr oder weniger nur fliegende Teststände. Also, naja, aber es soll, also es gibt sehr feste Pläne, dass man damit ins Weltall fliegen will.
Mhm. Ich erinnere mich noch sehr dunkel an ein sehr schönes Video von Scott Manley, der im Grunde das gleiche erklärt hat wie du jetzt, aber der hatte dazu noch sehr schöne, sich bewegende Schaubilder.
Das können wir hier nicht leisten.
Genau, falls man das nochmal mit visuellen Erklärungshilfen sich anschauen will, verlinken wir mal das Video von Scott, der hat das wahrscheinlich ähnlich erklärt. Genau, also das Raptor-Triebwerk haben wir jetzt hinreichend erklärt.
Moment, ganz kurz nochmal. Okay, ja. Ein Schritt zurück. Mhm. Warum Methan und nicht Wasserstoff? Weil man wollte ja erst, also SpaceX und Elon Musk wollten ja erst Wasserstoff benutzen. Das kam einfach daher, dass man auch diesen unterkühlten Sauerstoff benutzt hat mit dem normalen Merlin-Triebwerk. Und das einfach sehr gut funktioniert hat. Und man halt theoretisch dann berechnen konnte, wie effizient das alles ist. Weil Methan hat zwar auch schon eine ziemlich niedrige Dichte, aber eine deutlich höhere Dichte als Wasserstoff. Das Problem mit Wasserstoff ist ja immer, dass sehr viel Volumen einnimmt, sehr wenig wiegt dabei. Und dadurch sehr große und vergleichsweise schwere Tanks braucht. Während dadurch, dass man jetzt ein anderes Triebwerk hat, das ein kleines bisschen effizienter nochmal ist, kann man das ausgleichen. Und unter dem Strich kommt man mit Methan fast auf die gleichen Werte wie mit einem Wasserstofftriebwerk. Einfach durch die Gewichtseinsparung. Obwohl Methantriebwerke insgesamt ein bisschen weniger effizient sind, also ein bisschen weniger ISP-spezifischen Impuls haben. Und ja, deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen Methan. Wie weit da jetzt wirklich eine Rolle spielt, dass man Methan aus CO2 mit Wasser, also mit Wasserstoff aus Wasser auf dem Mars erzeugen kann, sei dahingestellt, weil ja, Wasserstoff hätte man halt auch genauso gut erzeugen können. Also, naja. Auf jeden Fall ist Methan in jeder Hinsicht ein Treibstoff, mit dem man sehr viel einfacher und besser umgehen kann als Wasserstoff. Was Temperaturen angeht, was Dichte angeht, was Größe der Tanks angeht, was Entflammbarkeit angeht, also es ist einfach besser. Also von der Effizienz abgesehen ist Methan einfach der bessere, der angenehmere Treibstoff.
Alles klar, dann gehen wir mal weiter zu den anderen Elementen des Starships. Es besteht ja natürlich nicht nur aus einem Triebwerk, sondern das Triebwerk muss ja irgendwas antreiben. Und das ist in diesem Fall erstmal ein großer Tank. Und der sollte aus Kohlefaser gebaut werden. Ich erinnere mich, da hatten sie auch so Tests gemacht, wo sie mal so einen großen Tank auf einer Barke irgendwie aufs Meer rausgezogen haben und dann dort explodieren lassen haben.
Genau. Das war, glaube ich, die erste Vorstellung 2016, glaube ich, als das Starship vorgestellt wurde. Zum ersten Mal, also wir erinnern uns so diese Tim und Struppi-Rakete sozusagen. Haben wir mit Sicherheit auch eine Ausgabe
gemacht. Ja, ne? Haben wir ja schon gesendet damals.
Ja, ne, damals hieß es noch, ja, okay, das Ding landet auf den drei Flossen hinten und also das war halt so diese Idee gewesen und das bestand aus Kohlefaser. Gleichzeitig hat man gesagt, okay, wir haben auch schon einen Kohlefasertank gebaut in der Größe mit dem Durchmesser, den das Starship dann irgendwann mal haben soll. Und davon ist man weggekommen. Wie gesagt, getestet hat man es auch mit halt ähnlichen Resultaten, wie wir das jetzt zuletzt auch gesehen haben. Bloß, dass da niemand dabei war mit der Kamera und das gezeigt hätte. Man ist halt weggekommen von Kohlefaser und Elon Musk hat dann ja vor 2 Jahren gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan von Stahl und baut das seitdem aus Stahl. Stahl hat nämlich mehrere Vorteile gegenüber Kohlefaser. Kohlefaser hat eine Reihe von Nachteilen, die man mit Stahl so nicht hat. Und einer der Nachteile ist, dass Kohlefaser bei niedrigen Temperaturen dann auch brüchig wird. Und auch bei hohen Temperaturen nicht so gut aushält. Und wenn man jetzt einen großen Tank hat und den aus Kohlefaser bei sehr tiefen Temperaturen hat, dann sieht es zwar erstmal so aus, als wäre der Kohlefasertank starrer und besser und leichter zu bauen als aus Stahl, aber in der praktischen Anwendung sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus durch die extremen Temperaturen, bei denen das Ganze stattfinden muss. Und Stahl ist da einfach nicht so anfällig. Insbesondere bei Kohlefaser hat man das Problem bei hohen Temperaturen. Die Kohlenfaser an sich, also der Kohlenstoff dort, der ist ziemlich robust, aber Kohlefaserverbundwerkstoff heißt Verbundwerkstoff, weil er mit irgendwas verbunden werden muss und das sind irgendwelche Harze, die nicht unbedingt genauso hitzebeständig sind wie die Kohlefasern an sich. Und man kann einfach Kohlefaserstoffe nicht allzu hoch aufheizen, ohne dass die an Stabilität verlieren. Und dann muss man entweder einen größeren Hitzeschutz haben oder dickeres Kohlefasermaterial und hat einfach ein Problem. Mit Stahl hat man das Problem halt nicht bei hohen Temperaturen und kommt dann netto drauf, dass Stahl vom Gewicht her genauso leicht ist, weil man einfach auf eine ganze Menge Hitzeschutz verzichten kann und kann man halt einfach heiß werden lassen. was ja auch eines der Probleme beim Space Shuttle war, wenn ihr euch erinnert, das Space Shuttle wurde ja nicht wie ursprünglich geplant aus Titan gebaut, sondern aus Aluminium und musste deswegen diese großen Hitzeschutzkacheln haben und genau deswegen sind ja auch die Flügel bei der Columbia, bei dem Columbia-Unfall so schnell kaputt gegangen, weil die Aluminiumstrukturen im Inneren so schnell weggeschmolzen sind. Das war von Anfang an ein Risiko, das auch bekannt war. Aber man hat dann halt lieber gesagt, naja gut, Aluminium wissen wir, wie man damit umgehen. Es ist auch ein relativ billiges und in der Raumfahrt und Luftfahrt bekanntes Material. Packt mir einfach ein paar Hitzeschutzkacheln mehr drumherum und dann passt das schon. Mit Stahl hat man halt dieses Problem so nicht. Das hält schon ein bisschen mehr Temperatur aus. Hält aber nicht so viel Temperatur aus, dass man jetzt sagen kann, okay, wir fliegen hoch in den Weltraum und machen Wiedereintritt und das wird schon die extrem hohen Temperaturen bei dem Plasma aushalten. So toll ist Stahl nun doch wieder nicht. Für die Super Heavy Trägerrakete, also es gibt ja ein Starship, was so das Ding ist, das irgendwann mal zum Mars fliegen soll. Und das muss getragen werden erstmal von der Rakete, damit man zumindest in den Weltraum kommt und von da aus in den Orbit fliegen kann. Das ist die Super Heavy. Da reicht Stahl. Und der Stahl wird dann auch sicherlich höhere Temperaturen aushalten als zurzeit die Aluminiumtanks der Falcon 9. So heißen die Super Heavy kann dann sicherlich auch mit etwas höheren Geschwindigkeiten in die Atmosphäre zurückkommen, ohne dass es zu so großen Problemen kommen würde, was nochmal ein bisschen mehr Effizienz und Treibstoffeinsparung bringt. Also Stahl hat da auch schon ein paar Vorteile und Stahl ist ja auch etwas, das schon vorher in der Raumfahrt benutzt wurde. Also wenn man sich die Ariane 1 Rakete anguckt, da war die erste Raketenstufe auch aus Stahl gebaut. Die Atlas-Raketen waren auch schon aus Stahl gebaut. Die Centaur-Oberstufen, die mit der Atlas-Rakete fliegen, die sind auch aus Stahl gebaut und sind dabei super leicht. Sind die leichtesten Oberstufen, also die leichtesten Wasserstoff-Oberstufen, die es zurzeit gibt und sind natürlich aus Stahl gebaut. Also es ist jetzt nichts revolutionär Neues gewesen, aber es war halt für Starship sehr, sehr praktisch. Hat allerdings bedeutet, dass man komplett neu anfangen musste, die Konstruktion sich auszudenken und hat dann angefangen, erstmal aus einzelnen Stahlplatten die Tanks zusammenzubauen. Und der allererste Prototyp kennen wir ja, das war der Starhopper, was von einer Firma gebaut wurde, die sonst sowas wie Wassertürme baut. Und das Ding war entsprechend dick, irgendwie mehr als 1 Zentimeter dicke Stahlwände. Die man da verwendet hat und entsprechend hat das auch allem Druck standgehalten, den man da brauchte im Betrieb und das Ding ist nie geplatzt, ist einmal geflogen, ziemlich hart aufgekommen, die Landebeine haben es nicht so gut überstanden, aber hat seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, das Raptor-Triebwerk, das damals benutzt wurde, hat sich auch ein wenig selbst aufgelöst im Flug, ist aber noch rechtzeitig zur Landung gekommen. Die neueren Konstruktionen sind dann schon deutlich fragiler. Da ist die Wandstärken wirklich zwischen 2 und 4 Millimetern, was dann im Vergleich zu 9 Meter Durchmesser schon echt dünn ist. Also da ist man dann wirklich nicht mehr bei Cola-Dosen-Niveau, sondern noch dünner. Was auch schon immer dabei war, mindestens schon bei dem ersten Starhopper, waren Hitzeschutzkacheln. Einfach befestigt. Man wollte einfach wissen, dass man die Vibration mit der Befestigungsmethode aushält. Und ich habe jetzt schon erste Bilder gesehen mit Hitzeschutzkacheln, die also nicht nur 2, 3, sondern ein ganzes Feld Hitzeschutzkacheln, die an so einer Stahlwand von einem Starship-Prototypen montiert wurden. Und die werden wohl irgendwann ein wesentlicher Teil von dem Starship werden, weil irgendwie muss das Ding ja wieder runterkommen. Denn wie gesagt, die dünne Stahlhaut, so 2 bis 4 Millimeter, wird das nicht aushalten. die Hitze. Ein bisschen Hitzeschutz braucht man schon und die Hitzeschutzkacheln machen das. Man braucht aber nicht so dicke Hitzeschutzkacheln wie beim Space Shuttle, sondern kann relativ dünne nehmen, weil es ist nicht ganz so schlimm, wenn dann hinter der Kachel immer noch ein paar hundert Grad Hitze sind, weil der Stahl kann das einfach ab. Und ja, das ist halt auch eine Form von Gewichtseinsparung. Ne? Du brauchst halt dünnere Hitzeschutzkacheln. Das spart am Ende halt auch Gewicht. Auch wenn die eigentliche Stahlhaut ein bisschen schwerer ist, als wenn sie aus Aluminium oder aus Kohlefaser wäre.
Mhm.
Ursprünglich sollte die Stahlhaut ja auch anders gekühlt werden, ganz ohne Hitzeschutzkacheln, sondern einfach mit dem Treibstoff, den man drin hat, weil man hat ja jede Menge kalten Treibstoff da drin und warum nicht den benutzen und ein bisschen was rausspritzen lassen und hat dann so einen Flüssigkeitsfilm, der an sich schon ein Hitzeschutzschild darstellt. Aber davon ist man wieder abgekommen. Also man hat davon einfach irgendwann nichts mehr gehört. Wahrscheinlich technisch zu aufwendig, schätze ich mal.
Ja, da hat jetzt Elon auch nicht irgendwie was drüber erzählt, warum sie das nicht machen.
Nee, ich habe halt wirklich nichts wieder gehört davon. Das ist, ja, ist halt so. Was soll man sagen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? Also wenn man irgendwie einen Gedanken hat, der vielleicht doch nicht richtig ist. Man kommt nicht sofort drauf oder lässt sich nicht sofort überzeugen, aber so im Laufe der Monate kommt man dann halt schon dahinter, naja, so clever war das jetzt nicht, und dann ändert man halt so seine Meinung und macht es dann halt anders.
Ja. Gut, wie geht's jetzt weiter?
Naja, noch mehr Prototypen. Man hat ja schon 4 kaputt gemacht. Und es wird wohl noch eine Menge Schrott dazukommen. Ne?
Also nach dem klassischen Prinzip Move fast and break things.
Ja, schätze ich mal. Ne? Weil, ja, anders geht's ja nicht. Also der, ich weiß gar nicht, ob SN5. Ich glaube, soll noch mal fliegen, aber SN6 ist ja auch schon im Bau und ich glaube, der nächste Flug soll mit SN6 sein. Also da steht noch viel an Testflügen.
Was ja gut ist.
Was gut ist und auch absolut notwendig ist für die Entwicklung. Zumindest, wenn man das in der Geschwindigkeit machen möchte und nicht alles vorher in der Theorie mit allen Möglichkeiten durchrechnen möchte. Was, wie wir ja gelernt haben, in vielen Fällen deutlich teurer sein kann, als einfach Dinge zu bauen und mal zu gucken, ob es funktioniert oder nicht.
Mhm.
Wobei es halt immer so einen goldenen Mittelweg geht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob SpaceX den gerade geht.
Sie werden also wahrscheinlich irgendwie auf so einer Linie herumschlenkern und dann irgendwann auch merken, dass es vielleicht doch ganz gut ist, mal vorher durchzurechnen, ob das klappen könnte.
Ja, aber ist ja okay, das sind Lernprozesse. Mhm. Also ich mache da niemanden einen Vorwurf, der bewiesen hat, flexibel genug zu sein, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Schwierig ist es, wenn jemand irgendwie Jahrzehnte an dem gleichen Modell festhält und immer nur sagt, ja, es geht halt nicht anders und nie was anderes probiert hat. Noch nicht mal dann, wenn andere zeigen, es geht auch anders. Was man ja bei einer ganzen Reihe von Firmen und Raumfahrtagenturen durchaus beobachten kann.
Mhm, Ja, bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt darauf, wann wir uns über die Getreidesilo-Phase hinaus bewegen.
Ja, man will ja 3 Formen bauen vom Starship. Einmal ein Tanker, einmal ein Frachter und ein Raumschiff. Der Tanker ist dann für die anderen beiden da. Der Frachter bekommt vorne eine riesengroße Klappe, die man auf und wieder zuklappen
so
kann.
So wie beim Super Guppy?
Ja, ein bisschen größer. Also
Mega Guppy.
Ja, bei einer der Gemini-Missionen ist die Nutzlastverkleidung nicht aufgegangen von einem. Mhm. Und sah dann aus wie so ein wütender Alligator im Weltall. So ähnlich. Also da sind dann halt einfach Scharniere drauf, die man dran, sodass man die Klappe halt einmal aufmachen kann und einmal wieder zumachen kann. Halt Innendurchmesser 9 Meter, da passt dann schon richtig was rein. Das ist zumindest der Plan. Und es gibt ja auch schon ein Handbuch dazu und da ist der Rede davon, naja, so 100 Tonnen in niedrigen Erdorbit, 21 Tonnen in geostationären Orbit, also GTO. Und deutlich mehr, wenn man erstmal im niedrigen Erdorbit wartet auf den nächsten Tanker. Und der Tanker besteht dann praktisch ganz ohne Nutzlastsektion oder so, einfach nur aus einem großen Tank. Und da wird dann Treibstoff vom Tank umgepumpt in den Frachter und in das Raumschiff, das daneben ist. Da muss man andocken, umpumpen und Tanker kehrt zurück zur Erde, wird, wenn es sein muss, nochmal aufgetankt, fliegt nochmal hoch und tankt noch ein bisschen mehr auf. Und entsprechend steigt dann auch die Nutzlast, die man in noch höhere Orbits bringen kann mit dem Frachter. Ist da natürlich ein entsprechend großer Aufwand. Aber SpaceX hat ja versprochen, dass das alles ganz billig wird, damit einmal hoch und wieder runter zu fliegen. Ob das stimmt, möchte ich abwarten.
Ist das immer noch der Plan, dass die in ihrer Startposition auch wieder landen sollen? Also quasi der Turnaround dadurch auch minimiert wird?
Weiß ich gar nicht.
Dass sie von dort, also dass sie am gleichen Ort starten und landen?
Weiß ich gar nicht. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Also wie aktuell das noch ist, weiß ich nicht.
Weil das würde natürlich den Turnaround extrem minimieren, wenn man die Rakete ja gar nicht mehr bewegen muss, sondern sie nur noch neu betanken.
Ja, muss man abwarten, jetzt bei den Testflügen mit Sicherheit nicht.
Ja, gut, ist klar. Aber langfristig wäre da schon halt dann wirklich dieser Space Shuttle-Ansatz.
Ja, ohne Transferflüge mit Flugzeug.
Ja, genau. Also ein echtes Space Shuttle.
Ja, alleine schon, weil die Boeing 747 bis dahin nicht mehr fliegen wird.
Ach ja, stimmt, habe ich gehört, haben angekündigt, dass sie die Produktion einstellen werden. Was ist denn das Nachfolgemodell der 747 dann?
Gibt's nicht. Es gibt jetzt nur noch so zweistrahlige, kleinere. Airbus A380 wird ja auch nicht mehr gebaut.
Es lohnt sich einfach keine großen Flugzeuge mehr zu bauen.
Ja, ist nicht so flexibel und die Kleinen kriegen die Strecken halt trotzdem hin und die Sicherheit ist auch gegeben. Und das war halt, damit fällt so der Anreiz der vierstrahligen Flugzeuge ein bisschen weg. Starship ist bekanntlich mehr als vierstrahlig. 7 Triebwerke in der Oberstufe, im Starship selbst und ich glaube, die letzte Wasserstandsmeldung war 31 Raptor-Triebwerke in der Heavy. Das ändert sich ja regelmäßig, wie viel da rein sollen. Ich glaube, die sind auch ein bisschen flexibel. Kann man ja groß genug bauen, dass man bei der Zahl, dass man mehr oder weniger reinbauen kann, je nachdem, was für wie viel Schub man dann tatsächlich braucht. In dem Raumschiff wird dann halt alles drin sein, um Menschen von A nach B zu bringen. Und Punkt B soll auch irgendwann mal die Mondoberfläche sein. Das wäre dann allerdings ein Raumschiff, das nicht mehr für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre geeignet ist, sondern wirklich für die Landung auf dem Mond optimiert ist. Und da gibt es dann auch extra Triebwerke, die weiter oben angebaut sind, was auch notwendig ist, weil man möchte bei einer Mondlandung die Triebwerke möglichst weit weg von der Oberfläche haben, weil das Abgas, also der Schub von dem, der Gasschub von den Triebwerken, die man braucht, um zu schweben und um abzubremsen und zu schweben und sanft aufzusetzen, ansonsten wirklich sehr große Steine in Bewegung setzen kann und das möchte man alles nicht in der Nähe von so einem Raumschiff liegen haben.
Ja, oder man nimmt sich, wir hatten noch eins dieser Advanced Concepts mal besprochen, wo sie dann so Pellets in die Düse einspritzen wollen, die dann so eine In-Situ-Landeplattform bauen. Erinnerst du dich?
Genau, genau. Ja, ich erinnere mich. Ja, also zumindest, also ob nun so, sei dahingestellt, aber der Bau einer festen Landeplattform würde das ganze Problem natürlich erheblich vereinfachen.
Macht natürlich Sinn, wenn sie da regelmäßig hin und her fliegen, dass sie da einfach mal ein bisschen Beton vergießen.
Ja, genau.
Oder halt einfach den Mond, das Mondgestein so weit verdichten, dass es sich nicht mehr bewegt.
Ja, Ja, Mond war lange Zeit bei SpaceX kein Thema, aber wenn man Geld dafür kriegt, ja gut, da war sich SpaceX dann doch nicht so schade.
Wie war das, wes Lied ich sing, das, nee, das kriege ich nicht mal zusammen.
Wes Brot ich esse, das Lied ich sing.
Genau, genau. Ja. Wes Funding ich verbrauche, das Planetenpläne ich singe.
Ja, so ungefähr. Ja, was dann aus den Marsplänen wird, wird sich zeigen. Irgendwoher muss das Geld kommen. Irgendwoher müssen die Kunden kommen. ich bin halt beim Starship. Ich freue mich drauf, wenn das fliegt, aber es muss halt auch erstmal fliegen. Und bis dahin warte ich halt ab. Also ich bin da vorsichtig optimistisch, aber vorsichtig.
Das ist doch ein guter Abschluss für diese Folge.
Ja.
Wir gehen jetzt, wie gesagt, in eine etwas längere Pause wahrscheinlich. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich die Raketen-Extravaganza von Frank und dem Lutz werden. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Feedback, Kommentare, Anmerkungen, Anregungen, Kritik zu dieser Folge habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt sie uns auf Twitter. Falls ihr diesen Podcast auf einer Plattform hört, die euch keine Shownotes anzeigt, dann sei hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr ausführliche Dokumentationen zu allen besprochenen Themen auf unserem Blog findet und dort auch dann direkt zu den entsprechenden Seiten hinklicken könnt. Es gibt leider immer wieder Plattformen, die einem nur die Podcast-Beschreibung, aber nicht die Podcast-Shownotes anzeigt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wünschen euch eine schöne Zeit zwischen den Folgen und auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
So.